Alles klar. Na dann, schauen wir mal.
Ja, geht's los. Also, Christina, herzlich willkommen bei Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und damit bin ich jetzt auch schon wieder richtig drin. Ja, Christina, erstmal schönen guten Tag.
Moin, Martin. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wo bist du eigentlich gerade?
Ich bin zu Hause. Ich lebe auch in Norddeutschland, im Ammerland, im Speckgürtel von Oldenburg. Das ist Oldenburg in Niedersachsen.
Ah, na gut, aus meiner Perspektive ist das nördliches Bayern. aber dann gilt das trotzdem. Ja, ich freue mich sehr, dass ich dich heute mal hier habe, denn zum Hintergrund, warum, ne, ich habe ja immer so eine Geschichte, warum finde ich Menschen interessant. Das eine ist natürlich deine Fahrt bei der Grenzstein Trophy in diesem Jahr. Darüber möchte ich mich mit dir auf jeden Fall unterhalten. Dann hatte ich ja mal aufgerufen, gesagt, hier, schickt mir mal eure Fahrräder, wenn ihr Lust habt und so. Dann hast du mir gleich zwei geschickt. Und dann hatten wir ja noch mal so ein bisschen Austausch, weil du hast irgendwie schon hier. Und dann habe ich so, okay, das sind jetzt zwei Fahrräder, aber vielleicht haben wir noch ein paar mehr Infos dazu. Das hast du ja dann auch alles geliefert, sehr wunderbar. Und dann dachte ich mir, oh ja, klar, das können wir schon mal machen. Und dann bist du jetzt auf Tour gewesen. Also wir sind sogar schneller als Instagram. Das finde ich ja schon mal beeindruckend, weil auf Instagram bist du noch unterwegs, soweit ich das gesehen habe. Da können wir auch gleich drüber sprechen, wie das zu dieser Idee kam. Finde ich sehr interessant, weil ich auch früher zu DDR-Zeiten und dann auch später auch da viel unterwegs war. Und dann bist du auch bei Sportimport tätig. Da kenne ich dich auch wiederum her. Sportimport ist ein, erzählst du dann, was es ist. Jedenfalls auch was aus der Fahrradbranche mit vielen tollen Marken und Teilen. Und dann reden wir auch darüber noch mal so ein bisschen. Also wir haben heute Christina privat, Christina beruflich, der Markt und Reisen und alles zusammen. Mal gucken, wie wir durchrutschen. Bist du bereit?
Ja, ein bunter Mix aus allem, aus meinem Leben.
Ja, genau, dein Leben. Und da fangen wir doch gleich mal an. Stell dich doch einfach mal vor, wie bist du zum Fahrradfahren gekommen?
Ja, also, genau, ich bin Christina, 39 Jahre jung, komme auch aus der ehemaligen DDR.
Na, woher denn da?
Aus Gera.
Oh Gott, das tut mir aber leid.
Warum?
Nein, Gera ist auch schön.
Ja. verdammt. Genau, komme aus Gera, habe da, lebe seit fast 20 Jahren, aber tatsächlich schon in Norddeutschland, erst in Ostfriesland, habe dann knapp 10 Jahre in Cuxhaven gelebt, also richtig im Norden. Mhm. Und jetzt seit 2015, 16 bin ich so im Oldenburger Raum unterwegs. Und genau, und wie ich zum Fahrradfahren gekommen bin, ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Damals im Sommer 1997, ich war noch 13 Jahre alt, waren schon Sommerferien, es war noch Schule. Irgendwie war das so ein Tag nach der Schule, ich weiß nicht, eher Freizeit gehabt, nach Hause gegangen, irgendwie Glotze an, bisschen rumgezappt, hängen geblieben bei einem Fahrradrennen. Und
es war die Tour de France.
Es war die Tour de France. Und dann bin ich da wirklich jeden Tag kleben geblieben. Ich weiß nicht, ob schon Sommerferien waren oder nicht. Auf jeden Fall bin ich dann, habe ich das jeden Tag angeguckt, bis zum Schluss. Und dann war ich so motiviert, dass ich noch während der Tour de France anfing, Fahrrad zu fahren. Mhm. Bin dann in den Keller, habe mein altes, damaliges Fahrrad irgendwie entstaubt, hab das rausgeholt, irgendwie so ein Damenfahrrad, Dreigang, irgendwas, nichts Besonderes, bin dann damit los und hab dann, ich weiß gar nicht, ob es noch während der Tour de France, gesagt zu meiner Mutter, ja, ich brauche unbedingt ein Fahrrad, ich möchte Fahrrad fahren. Und dann, hat sie mir ein Fahrrad gekauft mit, also kein Rennrad, sondern irgendwie so ein Mountainbike, Hardtail, 18-Gang-Schaltung und dann ging's los und das Ding, also das hat tausende Kilometer drauf gehabt. Mhm. Ich habe dann auch selbst da die Sachen versucht zu reparieren in meinem Zimmer, im Plattenbau. Und bin dann nach der Schule jeden Tag nach der Schule los, stundenlang Fahrrad gefahren. Mhm. Und so ist es im Prinzip gekommen und bin dann auch immer dabei geblieben. Also ich hatte dann zwar Anfang der 2000er, als dann so Richtung Ausbildung ging, mal einen Break dazwischen. Bin dann irgendwie noch zum Laufen gekommen und bin dann aber irgendwann wieder zurück
Bist du in den Verein gegangen? Bei Gera ist ja schon bekannt eigentlich, auch für Radsport zumindest, wenn ich mich erinnere.
Ja. Also wir hatten damals im Sportunterricht kam ein Scout und hat mit uns die Tests gemacht. Und er war von mir auch recht begeistert. Aber mein familiärer Background ist jetzt nicht so sportiv unterwegs gewesen. Also meine Mutter, alleinerziehend mit drei Kindern, hatte da sowieso gar keinen Nerv da drauf. Hat selbst nie Sport gemacht und ich hatte da, was das anbetraf, nicht wirklich Unterstützung. Also das habe ich
dann. Also wegen Fahren und sowas.
Und wegen dann, Fahren, wegen auch die finanziellen Möglichkeiten und so weiter. Und bei ihr war eigentlich eher immer das Motto, Sport ist Mord. Und von daher, also ich bin zur Tanzschule damals gegangen. Also ich musste irgendwie ein Jahr Ballett machen, als ich neun war. Ich fand es ganz furchtbar. Und habe dann jahrelang Hip-Hop getanzt. Das ging, das war okay, das war vertretbar. Ich hätte aber lieber Fußball gespielt und wäre Rad gefahren oder hätte noch was anderes gemacht. Aber das war nicht so in ihrer Vorstellung. Und ja, so bin ich dann über Umwege letztendlich zu dem gekommen, was mir wirklich Freude bereitet. Ja,
Aber du, was du jetzt so schilderst, ist ja durchaus verständlich. Ne? Also es ist schade, ne? Aber klar überlegst du dir das dann. Ne? So, das ist ja auch, wie wir beide ja nun mittlerweile aus unterschiedlichen Ecken wissen, ist das durchaus ein kostspieliges Vergnügen, so ein Hobby, ne? Und
das ist ja. Das hätte sie auch nicht stemmen können. Also auf gar keinen Fall. Ich war dann dankbar, dass sie mir überhaupt ein neues Fahrrad gekauft hatte. Und da war ich schon froh und glücklich damit und konnte damit ja auch gut fahren. Also das war jetzt nicht das Ding. Und mein erstes Rennrad habe ich mir dann Jahre später gekauft, nach einem einschneidenden Erlebnis. Hatte eine recht schwierige Wirbelsäulengeschichte so um 2007, 2008 herum, auch mit OP und allem drum und dran. Und habe dann entschieden, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Auf was willst du noch warten? Und dann bin ich los und habe mir dann mein erstes Rennrad gekauft. Ja, genau.
War dieses Interesse, was du sagst, ich meine, das muss man ja mit 13 erstmal haben und dann auch so kontinuierlich behalten. Ist das der Grund, warum du heute in der Fahrradbranche auch arbeitest?
Ja, ich denke schon. Also das ist, also nochmal zurück, also ich hatte schon immer, so lange wie ich denken kann, haben mich technische Dinge wahnsinnig fasziniert und interessiert. Also ich habe schon mit 9 Jahren das Fahrrad meiner Schwester repariert. das ist denke ich, ein Grund, also zum einen die Faszination an der Technik und die Faszination am Sport an sich und die Kombination daraus.
Eine Frage, hat überhaupt nichts mit unserem Gespräch zu tun, obwohl das Gespräch folgt ja jetzt auch keinem Plan, also schon, aber jetzt, wir biegen jetzt mal ab, egal. Weil du gerade sagtest, du hattest das Fahrrad deiner Schwester repariert. Wie ist das für dich, wenn du im Internet Videos guckst, wie irgendwas erklärt wird, ne? Schaltung eingestellt, Bremsen, wie entlüftet man was, keine Ahnung. Ist es für dich relevant, wenn das ein Mann erzählt oder ist es für dich zugänglicher, wenn es eine Frau erzählt? Ich frage einfach mal so aus Interesse, weil ich gerade so eine Diskussion verfolge, wo es darum geht, zum Hintergrund, dass gesagt wird, ja, also wenn immer ein Mann erklärt, dann ist das irgendwie Mansplaining, aber wenn es eine Frau erklärt, ist es irgendwie dann besser, zugänglicher. Wie siehst du das?
Habe ich mich nie drum gekümmert, ehrlich gesagt. Würde ich mir auch nie Gedanken drüber machen. Ich habe mir, ich behaupte mal, oder vom Gefühl her, ich würde sagen, 99% aller Videos, die ich mir bisher angeguckt habe, waren alles Videos mit Männern tatsächlich. Ja. Ich habe mit diesem Thema Mansplaining gar keine Probleme, also null. Bin da ganz bei dem Thema auch wirklich richtig neutral und ich höre mir, wenn mir jemand was zu erklären hat oder was zeigen möchte, bin ich da offen auf jeden Fall und finde es sogar eher schön, dass es jetzt, wenn ich sagen, bunter wird, aber dass doch mehr Frauen in dem Beruf Fuß fassen und sich da auch wiederfinden und da auch Spaß dran haben. Habe auch selber mittlerweile einige kennengelernt, finde es eine Bereicherung, muss ich sagen. Ja, aber es ist mir persönlich völlig egal, ob Mann, Frau, divers meinetwegen, ist gar kein Thema.
Also, ja, nee, ich habe das nur gelesen und so einen Dialog und dachte so, okay, weiß ich nicht, also ich persönlich hätte mich jetzt danach orientiert, funktioniert am Ende die Schaltung oder nicht? Es ist mir auch wurscht, wer mir das jetzt erklärt hat.
Aber ja, und genau, wie es letzten Endes ja erklärt wird, ne? Oder sagen wir, nehmen wir ein Video, ich gucke mir dann auch manchmal Videos an und denke so, nee, das erreicht mich jetzt nicht, denn ich gucke nochmal, ob ich ein anderes finde. Ja, und ich gucke dann so lange, bis ich ein Video finde, was mir dann zusagt. Ja, und das können auch unter Umständen wirklich sehr technische Herstellervideos sein.
Ja, manchmal liebe ich die auch. Aber oft denke ich mir, es hat schon Gründe, warum ich nicht Techniker geworden bin. So, dann, ich brauche dann immer Bilder. Aber kommen wir mal zur zweiten wichtigen Lebensfrage. Mountainbike oder Gravelbike oder beides?
Tatsächlich beides. Ich habe dann ja, bin ja dann zum Rennradfahren tatsächlich gekommen und hatte dann relativ zeitnah Rennrad und Mountainbike. Habe aber das Rennrad tatsächlich immer mehr bewegt und mittlerweile, also ich hatte zwischendurch alles drei, hab's Rennrad im Frühjahr verkauft.
Okay.
Tatsächlich. Ja, ich hab's, weil ich dann festgestellt habe, wie soll ich denn das sagen? Auch wenn ich hier auf dem platten Land lebe, habe ich meine Liebe zum Mountainbike entdeckt in den letzten 2 Jahren oder drei Jahre sind es sogar schon. Genau, wiederentdeckt. Bin ganz glücklich, dass ich mir wieder ein Mountainbike zugelegt habe. Und genau, habe das Rennrad verkauft, weil ich dann festgestellt habe, ich mache alles mit dem Gravelbike. Und von einer Schaltung, von einer Übersetzung ist es mittlerweile so, dass ich gar nicht mehr, dass mir nichts fehlt, sage ich mal. Ich bin viel langsamer. Natürlich ist es Fahren auf dem Rennrad immer noch mal eine andere Geschichte. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich keine Gruppen mehr fahre. Also ich war selbst hier auch in Oldenburg im Sportverein aktiv, also da bin ich auch immer noch drin, habe auch eine Gruppe geleitet, habe aber dann irgendwann, das war auch im Zuge mit Corona, habe dann für mich festgestellt, dass es das Thema Corona sowieso was mit mir gemacht hat und ich da nicht mehr so viel Freude dran habe und die Dinge, Interessen, das Leben verändert sich und somit auch das. Also ich war eine schöne Zeit mit dem Rennrad, das heißt doch nicht, dass ich mir nie wieder eins kaufen würde, aber ich bin Stand jetzt mit dem Gravelbike einfach glücklicher. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe mir letztes Jahr im Frühjahr, das war auch so eine bescheuerte Idee, als ich mit meinem operierten Knie zu Hause saß, mir ein Triathlon-Fahrrad aufzubauen und habe mir dann, also auf Low Budget wollte ich das, also habe mir gebrauchten Rahmen besorgt, die Teile dann dazu und habe mir dieses Rad aufgebaut. Das habe ich jetzt, damit fahre ich dann, wenn ich mal Lust habe, auf der Straße zu fahren, dann fahre ich damit. Ansonsten bastel ich das mal auf die Rolle im Winter.
Ja,
Und das habe ich noch als Alternative. Also ich kann
für auch die Rolle, das ist ein guter Tipp. Für die Rolle brauche ich nämlich auch noch eins. Ich fahre nämlich auf meiner Rolle mein uralt 26 Zoll Reiserad.
Ach, wie schön.
Mit einer 3x9 XT.
Ja.
Und ich komme jedes Mal, also man tritt halt oft ins Leere, ne? So, aber.
Ja, das glaube ich, ja. Egal. So Rolle ist halt auch, also für mich auch so ein Notthema. Ich will jetzt gucken, dass ich so viel wie möglich auch den Winter über draußen fahre und die Rolle vielleicht in der Ecke lasse. Mal schauen.
Na gut, aber sind wir doch mal transparent. Guck mal, jetzt ist es, wir nehmen gerade auf, so um 19 Uhr rum. Du hast mir geschrieben, ich bin gerade rein. Ja, also du hast ja dann auch, bist ja dann offensichtlich auch lange unterwegs. Bei mir ist es jetzt ähnlich, ja. Ich käme gar nicht dazu, im Hellen irgendwie zu fahren. Ich müsste mich jetzt halt aufs Rad schmeißen und dann, naja, also ich kann da schon irgendwo an der Elbe langfahren oder versuchen, irgendwie auf meine Belastung zu kommen, aber dann nehme ich dann doch lieber hier die Maschine, weißt du, so dann.
Ja, gut, hat den Vorteil natürlich auch, du brauchst nicht diesen ganzen Kladderadatsch mit Anziehen, mit Witterung, mit Licht, sind die Lampen geladen, wenn man ich habe ja zum Beispiel kein Nabendynamo, ich muss dann immer gucken, dass alles aufgeladen ist, dann bis man sich angezogen hat, bis die Getränke zurecht sind, bis dies ist, bis jenes ist.
Genau. Das ist ewig, ne? Das ist Wahnsinn.
Das ist ewig, ja. Und so auf der Rolle, das steht dann ja fertig mit dem Rad, ziehst du eben was an und dann geht's auch schon los. Ne? Ja.
Kommen wir mal zu deinen Touren mit Mountain- oder Gravelbike. Ich würde gerne, lass uns erstmal über die Grenzstein-Trophy sprechen. Ne?
Ja,
so, ich habe das natürlich auch verfolgt, wie du da angetreten bist, wie du gestartet bist. Ich fand das ganz interessant, weil die Grenzstein Trophy sonst so gefühlt sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und irgendwie in diesem Jahr passierte es auf einmal. Wie war das bei dir? Also wie hast du das wahrgenommen? Es waren auch recht wenige Starter, oder? Starterinnen, Starter?
Ja, also ich meine, es waren 15 gemeldet und 13 sind dann gestartet. Ich war jetzt war die einzige Frau unter den ganzen Startern, genau. Und ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass so ein bisschen, ich will nicht sagen weniger Rummel, aber vielleicht doch schon ein bisschen weniger darüber gesprochen wurde.
Na, ich glaube ja, dass, also das war jetzt zu einer Zeit, als wir irgendwie so alle beschlossen hatten, dass Corona jetzt erstmal nicht so eine Rolle spielt, weil Sommer ist. Und ganz viele Events dann auch gestartet sind. Ne? Ja, also so wie es jetzt, es ist ja der absolute Overkill, ehrlicherweise, was jetzt alles gerade passiert. Aber und da hatte ich dann so den Eindruck, okay, das fällt irgendwie an die Seite, weil natürlich auch Gunnar macht da jetzt auch nicht viel Aufhebens drum, ne? Weil man entscheidet sich ja bewusst für die Grenzstein Trophy und weniger, weil man das irgendwo auf Instagram liest. So. Was war für dich eigentlich der Beweggrund, da mitzufahren?
Der Beweggrund für mich, also zum einen, dass es nichts Mainstreamiges ist und natürlich meine eigene Geschichte dahinter. Also ich habe, auch wenn ich noch recht jung war in der DDR, also ich bin, ach Gott, 6, 7 gewesen, um Wende und Wiedervereinigung herum, war das trotzdem bereits eine intensive Zeit in meinem Leben. Hing auch damit zusammen, dass mein Vater im DDR-Regime ums Leben kam, was mich bis heute auch tatsächlich beschäftigt, mehr oder weniger, und weil es eben auch nicht geklärt ist so richtig, tatsächlich. Und und dieses Thema Grenzstein-Trophy, dieses grüne Band und was da passiert ist, hat mich schon immer, also nicht schon immer, seitdem ich die Grenzstein-Trophy kenne, fasziniert. Die ersten Jahre, als ich sie kennengelernt habe, war das so, boah, also im Leben nicht, ne? Aha. Also niemals, und das ist echt viel, viel zu heftig, und da fahren auch nur Cracks mit, und nee, das geht nicht, nee. Und ich weiß gar
Freaks
nicht, wie ich
fahren damit. Schon
faszinierende Leute auch, muss ich sagen. Also schon, ich war sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was ich hatte. Kann auch sein, dass ich mich irgendwann mal mit Gunnar darüber unterhielt, ob das nicht was für mich wäre. Und da habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall und überhaupt nein. Und ja, aber irgendwann habe ich mich wohl mit dem Thema auseinandergesetzt. Und als ich tatsächlich letztes Jahr im Frühjahr mit meinem operierten Knie zu Hause saß, kam dann der Gedanke, okay, dieses Jahr melde ich mich dafür an, also für 22 an. Und hatte mich dann angemeldet, bevor überhaupt die Grenzstein Trophy 21 gestartet war. War dann somit auch Start Nummer 1 und genau, und habe mich dann auch drauf gefreut, habe mir dann noch einen Rahmen bestellt und dies gemacht und Teile bestellt und jenes und mich verrückt gemacht mit der Planerei und dann auch wieder nicht und viel gelesen und ja, und habe gedacht, Mensch, es interessiert mich, die ehemalige innerdeutsche Grenze kennenzulernen, auch die Diva, die Platte kennenzulernen. Das waren so die Beweggründe. Also einmal das Persönliche, das war auf jeden Fall wahrscheinlich noch das, was mich am meisten dazu angetrieben hat, was ein Teil meiner Geschichte eben ist. Kriege ich auch schon wieder Gänsehaut.
Tatsächlich. Ja, nee, das wird auch der Grund sein, warum ich die irgendwann mal fahren werde. Ja, eben einfach auch aus dieser. Ich habe das, weil du gerade sagst, Gänsehaut, ne? Ich habe immer noch, wenn ich zu meinen Eltern nach Leipzig fahre und allein auf der Autobahn die Grenze, weißt du, für mich ist, ich sage auch immer noch meinen Kindern, so jetzt sind wir im Osten. Also jetzt bin ich zu Hause. So, ne? Ich habe keinerlei, also ich bin weit entfernt von Ostalgie und so. Heimat, so, ne?
Ja, genau, es ist Heimat und es ist auch ein Teil unseres Lebens einfach. Genau.
Da war die Welt noch in Ordnung.
Klar. Ja.
Verstehe ich.
Auf jeden Fall. Und ja, es hat uns ja, es prägt einen ja auch trotzdem fürs Leben, ne? Also das, ja, muss man schon sagen. Das ist so. Also ich habe dieses Gefühl auch immer, wenn ich auf der Autobahn bin und über dieses Schild komme oder mit dem Fahrrad irgendwo bin und bei dieses Schild passiere, immer. Also und jedes Jahr das gleiche, 9. November, 3. Oktober, die ganzen, jedes Jahr aufs Neue. Das ist, ich gucke auch diese ganzen Dokumentationen, könnte ich hoch und runter gucken, obwohl ich es alle schon 17 Mal geschaut habe.
Wo ich jedes Mal ein Kloß im Hals habe, ist, wo der Genscher in Prag in der Botschaft sagt, dass ihre, weißt du, so, auch wenn das so, eigentlich ist es überhaupt nicht mein Stil, ja, so, aber das ist etwas, das berührt mich massiv, jedes Mal wieder. Das kann ich nicht verstehen. So. Ich war, meine Eltern waren jetzt am Wochenende auf so einer Veranstaltung, also die kamen also aus dieser Kirche, Bürgerrechtsecke so, und waren jetzt das letzte Mal auf einer Veranstaltung, sind ja auch schon recht alt, die damals entstanden ist und die jetzt endet sozusagen. Ne? So, das ist auch nochmal so eine Zäsur. Wow, wow. Wenn du merkst, okay, das sind halt so, treffen sich dann nur noch, weiß ich, 25 Leute, ne? Aber das begleiten halt gesellschaftlichen Wandel, so, ne?
Ja. Ja, sehr interessant. Genau. Das, ja, ist mega interessant. Das, was du sagtest, da mit der Prager Botschaft. Mhm. Wenn ich das heute noch im Fernsehen sehe und wie er dann anfängt zu sprechen, dann sitze ich heute noch davor, obwohl ich ja weiß, wie es ausgegangen ist, und denkst du, sagt er das jetzt wirklich? Sagt er das wirklich?
Ja. Mal sehen, was passiert. Das ist wie Weihnachten, ne? So, mal sehen, was es ist. Ein Junge oder ein Mädchen? So, ah, es ist Jesus. Okay, na gut.
Verrückt. Ja. Und es ist so krass nach wie vor. Also ich werde jetzt irgendwie 40 nächstes Jahr und bin ja eigentlich noch jung. Mhm. Und das stelle ich aber jetzt erst mit den Jahren und mit dem Älterwerden fest, dass mich die Zeit, dass ich jetzt feststelle, okay, der Mauerfall ist 33 Jahre her. Mhm. Als ich irgendwie Jugendliche war und der Mauerfall 5 Jahre her war, da war das, fühlte sich das anders an als heute. Also heute, ich würde nicht sagen, dass ich da mehr emotionale Bedeutung reinlege, aber es klingt nicht so weit weg. Es ist, als wäre es irgendwie vorgestern gewesen. Mhm. Und es ist irgendwie verrückt, dass so ein einschneidendes geschichtliches Ereignis, also dass ich da quasi wie sowas wie ein Zeitzeuge bin, weiß ich nicht. Vielleicht habe auch später noch mit meiner Mutter 90 da im Sommer vor der Wiedervereinigung, waren wir noch in Berlin und haben die Mauer abgeschlagen mit, also die Stücke gibt's auch noch, oder diese Erinnerung, das erste Mal im Westen, werde ich mein Lebtag nicht vergessen, als wir das erste Mal nach Göttingen gefahren sind zu Freunden und ich das erstmal in so einem bunten Supermarkt war und dachte, oh Gott, ist das doch, wir dürfen hier in diesem Wagen sitzen, wir dürfen hier durchgeschoben werden, so viele bunte Sachen. Ich habe meinen ersten Fruchtzwerg in Göttingen gegessen da damals oder dann das erste Mal nach dem Mauerfall, als dann die Sachen auch bei uns so einzogen in die Supermärkte, als wir dann in Konsum gegangen sind und erinnere ich mich noch heute zu meiner Mutter, meine Mutter fragte, bleiben die Sachen jetzt für immer?
Davor hatte ich auch
Süßigkeiten.
Angst.
Da hatte ich richtig Angst, bleibt das jetzt für immer oder ist es nächste Woche wieder weg?
Genau. Und ich hatte, es gab ja 100 Mark Begrüßungsgeld und dann, wenn du nach Berlin gegangen bist, nochmal 15 Mark von Berlin. So. Mhm. Ich hatte also 115 Westmark und habe in Berlin dann für 4,95 Euro einen Garfield-Kalender für meine Schwester gekauft und den Rest habe ich mir gedacht, den spare ich mal, weil die Mauer, die machen die wieder zu. Wenn dann wieder DDR ist sozusagen, dann habe ich zumindest 110 Westmark. Und die kann ich ja dann super als Forum-Check oder sowas da im Intershop irgendwie einsetzen. Genau, oder du kaufst irgendwas, was du halt brauchst, so für das Westgeld. So, ne? Das kenne ich auch. Ja, absolut. Ja. Ich habe auch jetzt immer noch den Personalausweis, den ich früher hatte, wo diese Stempel drin sind, wo drin steht hier Begrüßungsgeld 15. Man muss immer 15 Mark, wo ich mir immer denke, Berlin ist doch so arm, ja, und die haben extra noch ein Begrüßungsgeld rausgeholt. Na ja, gut, sind sie selbst dran schuld. Aber hat es ja gelohnt in unserem Fall. Ne?
Auf jeden Fall.
Genau, da ist der Soli-Beitrag richtig angekommen. Da bedanke ich mich auch immer bei meinen Kollegen. Jetzt mittlerweile hat sich das ja erledigt. Aber da haben sie ihr Geld gut investiert, glaube ich. Sag mal, du hattest gesagt, Also ein Jahr, wir gehen nochmal kurz zur Grenzstein-Trophy ein. Du hattest ein Knie-OP und dann hast du dich einfach angemeldet in der Hoffnung oder Annahme, dass dann in einem Jahr das Knie auch so belastbar ist, dass du dir da diese 700.000 Höhenmeter geben kannst. Und dann meintest du, du hast dir dann auch noch einen Rahmen geholt und so. Erzähl mal ein bisschen was von diesen Vorbereitungen. Was war das für ein Fahrrad? Hast du irgendwie trainiert, dich vorbereitet auf die Grenzstein-Trophy? Wie war das?
Genau, also ich hatte ja diese Knie-OP, also das entstand auch durch einen Radunfall. Ich war dann irgendwie ein paar Monate zuvor echt dumm gestürzt bei Glatteis und irgendwie einen massiven Knorpelschaden zugezogen und das Kreuzband zum, ja, ein bisschen ausgefranst. Und das wurde dann eben gemacht und ja, ich sag mal so, mein Arzt, der mich da operiert hat, der ist selbst Sportler, seine Frau ebenfalls, die kann ich auch privat und die haben mir da schon ganz gut zugeredet. Also die sind auch eher so, ja, geh mal los und mach. Und das hat mir, ja, ich war, mein Gefühl sagte auch, das wird was. Also ich war da, hab da nie dran gezweifelt, dass das Knie irgendwie, dass es nichts wird. Nee, null. Das stand gar nicht zur Debatte. Ich glaube auch, so eine positive Einstellung trägt dann vielleicht auch noch dazu bei, dass man dann echt wieder fit wird. Und ich habe mich in der Vorbereitung an die Grenzstein-Trophy, als ich meinen Kram gepackt habe, habe ich auch tatsächlich an dich gedacht, weil in irgendeinem Podcast hast du mir erzählt, du hast eine Kniebandage dabei.
Ja.
Genau. Die habe ich mit eingepackt, weil ich dachte, wenn ich hier aussteigen muss, sollte was passieren, das soll bitte nicht das Knie sein. Und dann habe ich meine Kniebandage ebenfalls eingepackt. Nur auf dein...
Siehste, hat sich's gelohnt?
Weil du das... ich habe sie nicht gebraucht.
Ja, siehst du, dann hat sie sich gelohnt.
Ja. Ja, wie habe ich mich sonst noch vorbereitet? Ich habe natürlich, also die OP war im März, so, dann habe ich im März beschlossen, ich melde mich an, angemeldet habe ich mich dann, also Rahmen hatte ich dann auch schon gestellt, habe mich dann im Juni angemeldet vor, also Anfang Juni war das. Und ja, und dann, was habe ich mich vorbereitet? Ich habe meine Physiotherapie gemacht, bin laufen gegangen, bin dann wieder zur Arbeit gependelt mit dem Rad. Also ich pendel, das ist meine Hauptbeschäftigung auf dem Fahrrad. Ich habe so 21, knapp 22 Kilometer einfache Strecke auf 20 und 20 Höhenmeter.
Ja, ich auch.
die besagte Autobahnbrücke. Ja. Und
Endgegner.
Endgegner, genau. Und fahr einfach Fahrrad. So, ich bin jetzt nicht der Typ, war ich auch noch nie, der jetzt sagt, so, ich muss jetzt 2 Wochen Mallorca machen und muss jetzt noch dies machen und jenes machen. Habe ich noch nie gemacht. Was ich ganz gut kann, ist halt lange und langsam und Dinge mit mir selbst ausmachen. Also deswegen, also Grenzstein-Trophy würde ich auch immer alleine fahren. Immer auch eigenes Tempo und nicht das, was die anderen machen, sondern mein Ding da durchziehen und dann für mich alleine kämpfen. Und das meiste, du kannst sowieso nur bis zu einem gewissen Grad trainieren. Und du musst halt gewöhnt sein, im Sattel zu sitzen, lange, von früh bis spät. Und was hilft, sich nicht verrückt zu machen? Und ja, klar, eine gewisse Grundfitness hilft immer, aber die habe ich durch die ganzen Jahre Radfahren, Sport, habe jahrelang Triathlon gemacht, bin im Fitnessstudio aktiv und sind ja mehrere Faktoren, aber das letzte Stück ist echt der Kopf. Das ist echt, gerade bei so extremen Sachen, kennst du vielleicht auch aus deinen Geschichten, das ist der Kopf. Und klar, gibt es Tage, da geht es einem echt nicht gut.
Ja.
Um es mal freundlich auszudrücken. Ja, aber genau, also viel Fahrrad fahren und sich letzten Endes nicht verrückt machen.
Und,
ja. Also
man und sollte mental da bereit sein.
Mental bereit sein. Wenn du mental nicht bereit bist, dann brauchst du gar nicht erst an den Start gehen. Da sind auch bei der Grenzstein-Trophy schon Leute gescheitert, die wirklich 100 Jahre Radsport in den Beinen haben, die körperlich sowas von fit sind, die jeden irgendwo in die Tasche stecken, die nach dem ersten Tag ausgestiegen sind.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, die sich dann einfach auch dermaßen schon am ersten Tag weggeschossen haben.
Ja,
ja, also genau, das meiste würde ich sogar sagen, ist eine mentale Geschichte. Ja, und der Wille, der Wille, das zu machen, dich mit der Platte auseinanderzusetzen. Und das Material spielt, glaube ich, auch noch eine Rolle. Und
die richtige Reifenbreite, ne?
Die richtige Reifenbreite, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht mit 3 Zoll gestartet, weil es einfach nicht ins Fahrrad gepasst hat dann am Ende, weil mein Rahmen kam ja nicht. Ich habe dann beschlossen, mit meinem Mountainbike zu fahren. Das ist so ein Short-Travel Santa Cruz Mountainbike. Es ist auf jeden Fall auch für Bikepacking geeignet. War auch
29 Zoll, ne?
29 Zoll, genau. Ich war am Überlegen, ob ich das noch umtüll auf 27,5 Zoll und dann 3 Zoll. Das hätte gepasst. Es gibt auch das Rad her. Also das könnte ich auch von der Geometrie her machen. Das hätte ich umstellen können. Dann habe ich gedacht, nee. Also ich habe dann lieber, roll dann etwas besser. Klar, merke ich dann diese Huppel da ein bisschen mehr, die Löcher. Habe dann 2,6er drauf gemacht und war da letzten Endes mit zufrieden. Also mir hat jetzt im Nachgang muss ich sagen, also wenn ich dann auch meine Wirbelsäulengeschichte betrachte, die nicht ohne ist, wenn ich meine Handgeschichten, okay, das kam dann ja später noch dazu, aber ich hatte eine Knochenerkrankung 2013 im Handgelenk, die auch nicht ohne ist, da habe ich auch ganz viel Glück gehabt, war das auf jeden Fall aus jetziger Sicht eine gute Entscheidung, dass der Rahmen oder eine gute Ausgang der ganzen Situation, dass der Rahmen nicht gekommen ist, dass ich dann gesagt habe, ich nehme jetzt das, was ich da habe und das ist mein Mountainbike und war genau richtig. Habe dann noch ein paar Sachen umgeändert, also ich habe nochmal eine neue Schaltung drauf gemacht und die Bremsen ausgetauscht und ja, noch so ein bisschen Feintuning und das war ich wirklich glücklich mit dem Rad, auch wenn es vielleicht ein Kilo mehr wiegt, aber wenn ich mir ein Stahlrad zusammenbau und komme ich dann auch, hätte ich vielleicht ein Kilo gespart. Ja, ja okay, dann nehme ich halt, lasse ich den Gaskocher halt das nächste Mal zu Hause oder den Ersatzreifen oder was weiß ich auch immer, auf was ich verzichten kann. Aber ich habe da heute noch drüber nachgedacht und auch als ich in Tschechien unterwegs war, das Rad war für meine Bedürfnisse war es perfekt.
Ja. Was wäre das denn für ein Rahmen gewesen, den du da nicht bekommen hast?
Ich hatte mir ein Salza Fargo bestellt.
Erstmal nicht schlecht, aber?
Ja, super, super. Also,
weil du sagtest, es wäre vielleicht für deine Knochen irgendwie nicht gut gewesen, weil er nicht gefedert halt wäre, oder?
Genau, weil wäre nicht gefedert gewesen. Also ich hatte jetzt die Möglichkeit, das Rad tatsächlich mal Probe zu fahren bei den Gravel Games im September. Und bin dann damit gefahren und habe gedacht, ja, ist schon ein cooles Rad. Habe aber dann noch gedacht, so, ich bin dann auch so ein bisschen was ab von der Straße gefahren. Habe dann gedacht, nee, es ist gut so, wie es gekommen ist. Ja, hat alles irgendwie seinen Sinn. So. Ja. Und ja, ich war dann auch da glücklich mit.
Ja, mit Federgabel nur fahren dann dort. Also auf jeden Fall.
Also für mich persönlich, genau. Mag sein, dass 3-Zoll-Reifen wirklich dämpfen ohne Ende, das glaube ich auch, und genug Federweg vielleicht auch gibt. Für mich persönlich, ich kann ja nur für meine orthopädischen Probleme und Bedürfnisse sprechen und die Belastungen sind wirklich extrem, bin ich froh, dass ich es gemacht habe.
Ja, hat das Santa Cruz, wie viel Federweg hatte denn das? 140 schon oder mehr?
Nee, es hat vorne 130
okay.
und hinten 120.
Achso, ein Fully sozusagen.
Okay. Ist ein Fully, ja.
Ja, cool, ja scheint dann auch die bessere Wahl. Ja, klar.
Ja,
ja, genau.
Ja, doch. Also, das
und 2,6 hat gereicht, um nicht dazwischen zu rutschen?
Ja, also 2,6 rutscht exakt rein. Also du hast, okay. Also 2,6 passt perfekt rein, sagen wir so. Also ohne Millimeter Luft zu haben. Aber dadurch, dass es 29 Zoll ist und du rutscht auch nicht immer rein, geht es. Für mich ein ganz guter Kompromiss. Also ich hatte nur überlegt, dann doch nochmal zu probieren, nochmal einen anderen Laufradsatz oder nochmal irgendwie eine Felge einzuspeichern und einfach mal loszufahren und nochmal zu testen, wie es ist mit 3 Zoll, weil dann hast du ja wirklich so eine exakte Abdeckung der Löcher. Ja, bei die Federgabel, die zieht da schon ganz gut was raus. Also das ging. Tatsächlich. Ja, und ich mag es auch einfach, also diese Abfahrten mit dem Fahrrad, das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und dann möchte ich kein anderes Rad und ich würde auch immer Flatbar nehmen, also niemals Dropbar, auf gar keinen Fall, einfach der Kontrolle wegen. Und ja, ich finde, es greift sich auch viel besser. Mhm. Also man hat einfach mit dem Rad unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und klar, kann ich nochmal vielleicht nochmal eine andere Gabel oder irgendwelche Sachen austauschen, um das Rad vielleicht nochmal ein Kilo leichter zu machen. Aber es darf eben dann am Ende des Tages vielleicht auch nicht zu leicht sein, weil dann wird es auch zu empfindlich letzten Endes. Und ich habe auch keine Lust, irgendwelche technischen Probleme da auf der Platte zu haben. Irgendwo und nirgendwo.
Ja. Wie war denn die Fahrt jetzt? Technische Probleme, gab es die?
Gar nicht, nee, null.
Dafür aber?
Ich hatte nur gesundheitliche. Also ich hatte, also das Einzige, wenn man überhaupt vom technischen Problem sprechen darf, hatte ein bisschen Luft beim Dämpfer hinten verloren, Hinterbaudämpfer. Ich hatte dummer Fehler. Ich hatte die Dämpferpumpe dann ausgepackt, bevor ich los bin. Das nächste Mal nehme ich die auf jeden Fall mit und ich würde mir auch den Dämpfer straff einstellen. Also da brauche ich nicht ganz so viel Federweg. Bisschen ist okay und das war das Einzige, aber das habe ich dann gut hinbekommen. Ich habe den Dämpfer dann entsprechend anders eingestellt unterwegs und kann man eigentlich über ein technisches Problem sprechen, null. Hatte keinen Platten, also keine Reifenpanne, nichts, gar nichts. Kein Ersatzbremsbeleg benötigt, es war also technisch null. Ja, was ich tatsächlich aber hatte, ich hatte schon längere Zeit an beiden Händen Karpaltunnel-Syndrom. Hab das überhaupt nicht ernst genommen, muss ich ganz klar sagen. Obwohl ich das schon immer beim Radfahren dann gemerkt habe, die letzten 2 Jahre oder auch hier, wenn ich mal Staub gesaugt habe oder eine Wand gestrichen habe. Und hab's einfach stumpf ignoriert. Und hab gedacht, naja, die kann schnell trocken. Kriegst du schon noch damit hin. Und wenn dann irgendwann Weihnachten ist, dann lässt du das mal machen. War meine Theorie.
Die ging nicht auf. Kann man da was machen?
Ja, ist jetzt gemacht. Ich habe beide Hände jetzt machen lassen.
Also ist das eine OP oder?
Ja. Das Band.
Das reicht mir schon an Info.
Gespaltet. Ja, alles gut. Es war gar nicht so wild. Unter Vollnarkose ist es auch gar nicht so wild.
Super.
Nee, ich musste es machen lassen. Also ich hatte, es ging schon sehr früh los, muss ich sagen. Ich glaube schon am dritten Tag, dass ich wirklich taube Hände hatte und sehr schmerzhaft. Taub und schmerzhaft. Okay, hat man mal, wenn man Fahrrad fährt. Habe ich dann auch nicht so den Kopf gemacht, wusste ja, wo es herkam. Ich hatte auch meine Orthesen mit, die ich nachts tragen musste, damit mir die Hände nicht einschlafen. Das macht man dann erstmal, um da irgendwie Zeit noch zu überbrücken, ja, das habe ich auch gemacht, hatte die auch mit. Das ist eigentlich schon der Fehler im System. Also das hätte ich mir schon sparen können, da überhaupt zu starten. Aber ich bereue es natürlich nicht. Das war erst die rechte Hand, war die schlimmere, die linke kam dann recht schnell dazu. Und das wurde dann eben so schlimm, dass ich dann in der einen Nacht wirklich aufgewacht bin wirklich extreme Schmerzen hatte, kein Gefühl mehr in den Händen, in den Fingern. Das kam auch nicht zurück, nur sehr schlecht. Bin dann aber trotzdem erstmal den Tag noch weitergefahren, war auch ganz früh aufgewacht, klar in der Nacht ja schon, bin dann auch sehr früh gestartet. Ich glaube 5 Uhr irgendwas bin ich schon weitergefahren. Hab dann aber an dem Tag irgendwann gemerkt, mir ging es dann auch nicht mehr gut. Wollte dann auch schon aussteigen an dem Tag. Da hing ich schon irgendwo in irgendeinem Dorf. War eigentlich nicht mehr guter Dinge. Hab dann ein Hotel gesucht oder eine Gasthof-Pension, irgendwas, wo ich übernachten kann. Eben nicht draußen, sondern mal drin. Hatte dann auch schon Leute informiert. Hier, ich werde wohl aussteigen. Also nur 2, also mein Partner und einen guten Freund. Und habe dann versucht, ein Hotel zu bekommen, habe nichts gefunden. Alle, die ich angerufen hatte im Umkreis, hatten alle Ruhetag oder waren ausgebucht. Und es war kalt an dem Tag. Also wir kamen wirklich von 35 Grad im Schatten, den Tag da drauf auf 16 Grad und bedeckt. Und ein bisschen, ich glaub, Regen war zwischendurch, ein Schauer. Also es war ein wahnsinniger Temperatursturz. Plus, dass es mir echt schlecht ging. Plus diese Situation, dass ich das Rad nicht mehr halten konnte mit den Händen. Ja. Nein, dann habe ich irgendwann ein Hotel gefunden. Es war 16 Kilometer von der Strecke entfernt.
Ja.
War mir dann aber egal, was dazu kam. Das ging einfach einen Berg runter. Ich bin nur 16 Kilometer bergab gefahren. Ja, habe dann da eingecheckt, habe dann ordentlich gegessen, ein Bier getrunken und ja, bin dann schlafen gegangen. Und nächsten Morgen mache ich auf. Und oh Gott, boah. Und also die Bikepacking-Regel besagt ja, man soll ja dann erstmal irgendwie schlafen und den nächsten Tag dann aussteigen. Also nicht am selben Tag. Daran habe ich mich auch gehalten. Genau, bin dann morgens zum Frühstück, habe mir auch echt viel Zeit gelassen, weil so mental, ich dachte, ich kann ja mit den Händen, das wird nichts, kann ich nicht weiterfahren. Habe dann auch einen befreundeten Arzt noch kontaktiert, mit dem ich das Ganze schon mal besprochen hatte mit dem Karpaltunnel. Syndrom und hatte mich mit ihm noch ausgetauscht und ja, und dann saß ich beim Frühstück, es war keine Ahnung, es war schon spät, 9 Uhr irgendwas, schrieb Gunnar Fehler um mich an, ja, ob denn alles in Ordnung sei und was ist los und ja, und dann habe ich geschrieben, Mensch, hier, mir geht's gar nicht gut, das und das ist mit den Händen und bla bla blub, haben ein bisschen hin und her geschrieben, ja, dann bin ich wieder fertig, dann habe ich auch nicht mehr Gunnar geschrieben, dann bin ich wieder hoch aufs Zimmer. Nee, stimmt gar nicht. Bevor ich zum Frühstück bin, war ich eine Stunde oben im Hotelzimmer, habe geheult und gedacht, ich muss hier jetzt raus. Nee, und hab wegen dieser Hände, wenn das einen anderen Grund hätte, wenn mir das nicht gefällt oder wenn ich das richtig, was weiß ich, weißt du, so persönlich nicht funktioniert, aber wegen der Hände, wegen der verdammten Hände, wirklich reell halbe eine Stunde ging ich im Zimmer und habe wirklich geheult. Saß auf dem Bett, bin umhergelaufen und ja, hab gleich, ich geh jetzt frühstücken. Und ja, dann schrieb halt Gunnar hin und her geschrieben. Und dann schrieb er nur irgendwann, ja, was ist jetzt dein Plan? Und dann habe ich dann geschrieben, du, ich esse jetzt hier zu Ende, dann gehe ich nach oben, pack meinen ganzen Kram zusammen, dann fahre ich zur Strecke, guck, wie es läuft und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Ja, und dann habe ich das gemacht, dann kam ich noch, also ich musste diese 15, 16 Kilometer, die ich ja bergab gefahren bin, musste ich wieder bergauf fahren, super. Genau, dann habe ich noch am Supermarkt angehalten, habe noch Zeug eingekauft, Zeug, das war nicht nach Aussteigen aus, das war eher, ich fahre noch einige Tage oder ich fahre zu Ende, das war eher, ich habe Zeug eingekauft, habe Essen, keine Ahnung, irgendwelche, noch eine Creme und was weiß ich, was man halt noch so braucht. Habe ich gekauft, ordentlich die Taschen vollgepackt und dann bin ich losgefahren. Und dann habe ich gesagt, hier Gunnar, ich bin jetzt erstmal auf der Strecke. Ich fahre jetzt erstmal. Und dann war das ein richtig guter Tag und ein verdammt guter Abend. Ja, ich bin dann nämlich, das war da, wo dieser Skulpturenpark ist.
Vielleicht, wie viele Tage warst du schon unterwegs? Wie viele Kilometer war das so auf der Strecke?
370, ungefähr irgendwas unter 400. Genau, ich war, und es war dann der, ich weiß es gar nicht, also, was das dann schon für ein Tag war, fünfter Tag, sechster, nach dem sechsten bin ich dann, muss vierter Tag gewesen sein, irgendwie, vierter, fünfter. Ja, genau.
Ja, man muss sich jetzt, also jetzt muss man vielleicht mal kurz einen Service-Einschub machen. Ja, falls jetzt jemand anfängt mit Rechnen, ja. Genau, aber das ist die Grenzstein-Trophy. Ne, das ist ja der Grund, warum da auch viele Personen, die sehr erfahren sind, dann die Flinte ins Korn werfen.
Ja, genau. Also es ist auch, weißt du, denkst halt, du spulst halt hier deine 100 Kilometer mal eben ab. Das machst du da nicht. Also das hast halt unwahrscheinlich viele Kletterpassagen dabei. Schiebepassagen, Heike-Bike und so weiter, also unwahrscheinlich viel. Deswegen gibt es auch Tage, schaffst halt, wenn es blöd läuft, vielleicht auch nur mal 60 Kilometer. Ne? Naja, dann habe ich ja dann auch an dem Tag bin ich spät eingestiegen, bis ich mein ganzes Geraffel dann zusammen hatte, bis ich zurück auf der Strecke war, beim Supermarkt, war es ja schon mittags, dann irgendwann oder sehr später Vormittag. Und bin dann aber bis abends um 9:30 tatsächlich noch gefahren und kam, es lief dann echt noch gut und mit den Händen, ja, habe ich dann ignoriert, ehrlich gesagt. Ging dann noch irgendwie so halb, also wirklich so semi-gut, aber irgendwie ging's. Ja, und dann abends, ich habe gedacht, ey, du fährst hier jetzt noch runter und da hinten wieder hoch. Das machst du jetzt noch und dann guckst du, ob du irgendwo einen Schlafplatz findest. Ja, und dann bin ich, oh Gott, das war echt ein sehr magischer Moment, der Grenzstein-Trophy. Diese Rampe runtergefahren, hinten wieder hochgeschossen. Das geht ja bis zu einem gewissen, manchmal klappt es, dass du wirklich so Rollercoaster-mäßig runter und wieder hoch. Und da war das so, irgendwann musste ich dann wieder runter. Fahrrad wieder geschoben. Und das ist ja wirklich so, du schiebst dein Bike, Bremsen ziehen, hinterher klettern. Schieben, Bremsen ziehen, hinterher. Und da war das so, ich habe das Fahrrad halt hochgeschoben, habe nach unten auf den Boden geguckt, habe es weitergeschoben, kam dann irgendwann oben an. Auf der anderen Seite ging bereits die Sonne unter, also die wurde schon so leicht rötlich, also echt ein Wahnsinnsbild. Und dann kam ich da oben auf diesem, wie sagen, Gipfel, aber auf diesem, ja, oben eben an, hob den Kopf und stehe mitten in diesem Skulpturenpark und denk, das ist der Wahnsinn, was ist das denn? Und das war so ein Gänsehautmoment, das hat, boah, ich dachte, um Gottes Willen, das ist, also es hat mich emotional wirklich gepackt und habe gedacht, das dafür hat sich jetzt alles gelohnt, um das hier zu sehen, um es, also das, da muss man hingefahren sein und das dann auch wirklich Fahrrad da hochschieben, da oben anzukommen und zu stehen, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Ich gucke mir heute noch gerne die Bilder dazu an. Ja, und dann kam ich da an und denk so, ja, ey, hier bleibst du heute Nacht. Und im gleichen Atemzug denke ich, nee, heute Nacht bleibst du nicht hier. Da läuft nämlich jemand. Dann lief da ja eine männliche Person rum und ich denke, okay, oh, bitte nicht. Warum muss jetzt hier eine männliche Person rumlaufen? Warum
in dem Skulpturenpark.
In diesem Skulpturenpark. Kann ich jetzt nicht einfach alleine sein? Naja, und dann habe ich gedacht, gut, dann gehst du halt jetzt hier durch, machst ein paar schöne Fotos und fährst weiter. So der Plan. Dann kam ich da eben an und dann hat er sich da hingesetzt in diesem Park, so eine Mauer, ja, und sprach mich an. Und okay, ich so, hä? Ich weiß gar nicht, ob er meinen Namen sagte sogar. Auf jeden Fall fing er an, mit mir zu reden. Ja. So, okay, ja gut, bleib mit mir reden. Ich sprich halt mit ihm. Ja, und dann hat sich, und dann habe ich nur so, okay, ja, oder machst du Trail Magic?
Ja.
Und dann hat er Trail Magic gemacht. Ja, und ja, dann haben wir uns noch unterhalten. Er hat mir unwahrscheinlich viel Essen und Trinken noch dagelassen.
Okay, ach, das ist
ja interessant. Ja, war echt mega, mega, mega schön.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder es war nur eine Einbildung oder es war Trail Magic. Genau. Ja, so, man weiß es ja nicht so genau.
Die Wahrscheinlichkeit wäre auch da gewesen.
Naja, bei den Entbehrungen, ja. Also.
Ja, nee, es war dann tatsächlich Trail Magic, ja, und also echt, echt toll, ja. Naja, und dann bin ich auch da geblieben und dann nächsten Tag dann weiter. Ja. Und da war dann aber, ich weiß nicht, wie ich das den Tag übertünchen konnte mit den Händen oder irgendwie ignorieren oder wie auch immer, aber es wurde dann echt wirklich schlimm. Ich konnte dann das Rad nicht mehr halten, es wurde dann auch echt gefährlich, ich hatte kein Gefühl mehr, ich konnte die Bremsen nicht mehr ziehen, ich habe nicht mehr gespürt, was ich da eigentlich mache mit den Händen.
Ja,
und und bin dann aber noch gefahren bis zum Abend. Also es war auch ein harter Tag, dadurch die Rhön, es war viel Gestrüpp, unwahrscheinlich viele Höhenmeter, viel Geschiebe, ein ruppiger Part, sehr ruppig. Und der hat mir aber also meinen Händen den Rest gegeben, tatsächlich plus die Tage davor logischerweise. Und ja, hab aber dann, bin dann irgendwann abends von der Strecke runter, hab mir dann ein Hotel gesucht und habe dann auch wirklich festlegen müssen, dass es nicht weitergehen kann. Einfach weil ich dann auch irgendwann die Hände riskiert hätte. Ne? Also das da muss ich dann auch irgendwie an, wenn es dann gesundheitlich auch wirklich dann schwierig wird, dann muss man auch irgendwann eine Entscheidung treffen. Und die habe ich dann für mich treffen müssen und war dann aber in dem Moment, also ich habe ja dann erst am nächsten Tag bin ich dann ja ausgestiegen, konnte dann aber mit reinem Gewissen aussteigen. Also wenn ich das wirklich zwei Tage vorher gemacht hätte, wäre ich nicht im Reinen damit gewesen, weil ich dann gedacht hätte, nee, das wäre mit den Händen irgendwie noch gegangen. Wäre irgendwie gegangen, aber ich wusste jetzt, ich bin jetzt über eine Grenze hinausgegangen, was die Hände anbetrifft. Ich muss jetzt ja aufpassen, dass die sich auch wirklich davon wieder erholen. Und ja, und war dann in dem Zusammenhang tatsächlich im Reinen damit, ja. Genau.
Und ja, Gott sei Dank, ja.
Bin dann nicht heulend durchs Hotelzimmer gelaufen und hab gedacht, ja, verdammt, also na klar, war es trotzdem emotional, vielleicht eine harte Geschichte, aber ich habe gedacht, Mensch, okay, das ist jetzt hier, es soll so sein, ich kann es jetzt auch nicht ändern und ja, ich muss jetzt zusehen, dass ich mich da jetzt drum kümmere und ja, genau, und das war dann auch letzten Endes im Nachgang die absolut richtige Entscheidung. Absolut, ich habe heute noch nicht das Gefühl richtig wieder, also es kommt jetzt so langsam wieder und ich bin auch froh, dass ich es mittlerweile habe machen lassen, weil die Tour durch Tschechien zum Beispiel war komplett ohne, dass mir irgendwelche Hände eingeschlafen sind. Genau, und ich hatte dann so ein Dauertaubgefühl, also ich konnte auch nicht mehr was schneiden oder irgendwie meine Klamotten anziehen und einen Stift halten, also wirklich so einfache Sachen nicht mehr gut machen, tatsächlich. Das hat wirklich bis vor kurzem angehalten. Bis zu den Operationen letzten Endes, bis dann so eine Entlastung dann eben reinkam.
Ja. Jetzt tun mir meine Hände weh. Oh Gott. So wie ich gesehen habe, lässt dich ja die Platte ja nicht los, weil ich hatte irgendwo gesehen, dass du dich bitterlich darüber beschwert hast, weil die Eurobike schon wieder, wo du ja beruflich sein musst, die fällt ja genau wieder jetzt auf Juni. Ne? Also entweder machen sie Sommerferien oder jetzt machen sie, glaube ich, da Juni, also dass es in die Plattenzeit reinfällt. Die Grenzstein-Trophy startet ja immer am 17. Juni. Da warst du, glaube ich, schon so eine Mischung aus sauer enttäuscht, ne?
Ja, ich war, um ehrlich zu sein, ich war richtig sauer.
Ja.
Also ich habe es erfahren, also als die Eurobike ja war, ich konnte ja leider nicht zur Eurobike hin, weil ich Corona hatte. Ich saß in Österreich mit einem Kollegen im
Hotel. Stimmt, hast du mir geschrieben.
Ja, genau. Und hab dann auf dem Heimweg mit einer Kollegin telefoniert, die auf der Eurobike war. Und die sagte, Mensch, Christina, die Eurobike, die ist irgendwann nächstes Jahr im Juni. Ich weiß zwar noch nicht das Datum, aber die ist im Juni. Okay, und dann habe ich schon gedacht, ich weiß gar nicht, ich bin dann irgendwie ans Datum rangekommen, noch auf der Autobahn. das musste so sein, dass es auch exakt in dem Zeitraum ist. Ist wie es ist. Und genau, dann musste ich natürlich meinen Frust kundtun. darüber. Aber Gunnar Fehlau wäre ja nicht Gunnar Fehlau, wenn er nicht schon eine Lösung parat hätte.
Was ist sie denn? Also darf man schon wissen, oder?
Ja, ist offiziell. Er hat es letzte Woche bekannt gegeben. Also die Grenzstein-Trophy startet jetzt im August.
Ach.
Ich meine, 12.30.
Macht er den historischen Bruch?
Ja, sozusagen. Und zwar an dem. Es ist ein historischer Bruch, aber es ist trotzdem an einem historischen Termin. Und zwar ist es der Tag, als bekannt gegeben wurde, dass die Mauer gebaut wird. Samstag, den 12.8. Ja. Und hat noch eine offizielle Bekanntmachung mit reingegeben. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern der Deutschen Demokratischen Republik. Folgende Anweisung: Im Straßenverkehr für Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge sowie Fußgänger zwischen West-Berlin und dem demokratischen Berlin bleiben. Jetzt muss ich nochmal gucken, was hier drin steht.
Der Mauerbau, 13. ging es doch dann
genau,
los.
Genau, das war doch der Mauerbau, richtig. Genau. Und das ist jetzt das offizielle.
Da ist er entschuldigt.
Der offizielle Tag.
Interessant. Ja, aber auf der anderen Seite auch gut, ja. Das passt schon, weil er muss ja auch, ne? Er ist ja da, glaube ich, auch auf der Eurobike dann.
Ja, das sagt er auch gleich. Also er hatte das ja gelesen, hatte dann auch mein Frustkommentar da kommentiert oder hatte mir, kann man sagen, dass er mir direkt geschrieben, er hatte mir direkt geschrieben, dass es für ihn auch doof ist und beruflich nicht geht und er nach einer Lösung sucht. Es war auf jeden Fall nicht einfach für ihn auch, glaube ich. weil ja doch viele, viele Termine und Aktivitäten.
Ja, absolut.
Ja, ne, gerade jetzt, wo Corona, die Corona-Geschichte oder die, ja, dieses ganze, diese Einschränkungen ja doch nicht mehr so da sind und viel, viel mehr wieder stattfindet und noch stattfinden wird, das überhaupt unterzubringen. Es ist natürlich trotzdem, glaube ich, hat er sich mit der Entscheidung nicht leicht getan. Also ist mein Gefühl. Man kann es sowieso nicht allen recht machen. Also es gibt immer Leute, denen das dann nicht passt, dass es jetzt im August stattfindet. Aber letzten Endes, was wären die Alternative gewesen, es ausfallen zu lassen?
Ja, okay, ja, absolut, ne? Absolut.
Und von daher ist es jetzt der 12.8. Wenn das nicht passt, hat man, also zeitlich nicht passt, was durchaus nachvollziehbar ist, dann gibt es ja noch die Möglichkeit des individuellen Tourentermins. Von daher, ja, wenn man fahren will, glaube ich, gibt es dann auch eine Möglichkeit. Genau. Also ich persönlich finde es ganz schön, am offiziellen Tag zu starten.
Ja, halt was,
ne? weil dann ja auch abends, am Vorabend, das Treffen in der Kleintierschenke ist.
Genau.
Und die machen das echt toll und ganz familiär. Und das ist, ja, ich fand es richtig, richtig toll und bin da auch ohne Erwartungen hingefahren. Und die Gemeinschaft, also Leute des Kleintiervereins, das sind so dankbare, freundliche, liebenswerte Menschen. Es hat echt Spaß gemacht. Und ja, und die Leute, die dann auch mit gestartet sind, das sind auch, also ich bin halt wirklich dahin und habe gedacht so, okay, ich komme als einzige Frau dorthin mit meinem Fahrrad, komme aus der Fahrradbranche, aber ja, okay, was weiß ich, was ich mir da schon wieder ausgemalt habe. Und am Ende war das echt ein super entspannter, angenehmer, toller Abend, den ich echt nicht missen möchte.
Ja, normalerweise sind es ja Startplätze so viele wie Zeit nach der Wende, ne? Also es werden ja jetzt, glaube ich, 34 Startplätze nächstes Jahr.
Ja, genau. Ja.
Also ich wünsche wirklich sehr, dass das voll ist, ne? Also, so, ja, dass die ja. Weil das, also ich glaube, also ich werde es definitiv noch fahren. Das ist, aber es ist auch verdammt hart, ne? Also du hast es ja auch gerade schon beschrieben. Ich glaube, das sollte man auch nicht unterschätzen. Auf gar keinen Fall. Also vielleicht ist das auch wieder so ein Ausschlusskriterium, ne? Mal abgesehen von den 70.000 Events, die jetzt überall stattfinden.
Ja, genau, das ist ja das Ding. Es wachsen ja wirklich Events wie Pilze aus der Erde im Moment. So meine Wahrnehmung, also gerade was auch solche Aktivitäten
angeht. Das ist jetzt eine Eruption, das fällt wieder in sich zusammen und dann.
Könnte sein, ja. Dennoch, deshalb bin ich auch ein großer Fan der Grenzstein-Trophy, weil es eben nicht mainstreamig ist. Wo halt alle jetzt hinrennen, weil es irgendwie cool und hip und angesagt ist, sondern die Grenzstein-Trophy gibt es seit vielen Jahren, ist etabliert, hat einen Ruf oder eine gewisse Ehrfurcht oder wie auch immer man das nennen mag. Da fährt ein fester Kreis mittlerweile auch mit. Das sind ja auch ganz viele Wiederholer, die immer wieder zur Platte, Veteranen, die immer wieder zurückgezogen werden zur Platte, was ich mittlerweile durchaus nachvollziehen kann. Ging mir ja die Tage, nachdem ich ausgetreten war oder ausgestiegen war, ja schon, also die erste Woche war auch wirklich schwierig, wieder ins normale Leben zurückzukehren. Also ich bin dann ja noch, also die Tage danach haben mich sehr beschäftigt. Ich bin dann auch zu meiner Mutter gefahren, nach Gera. Also es hat sich dann ergeben, weil ich dann plötzlich eine Woche noch Zeit hatte für irgendwelchen anderen Kram. Bin dann zu ihr gefahren, was auch echt gut war, weil wir haben viel tatsächlich über die DDR gesprochen, über früher gesprochen, über ihre Erlebnisse nochmal, die ich gar nicht wusste. Was ich wahrscheinlich gar nicht so erfahren hätte, wenn ich das bis zum Ende gefahren wäre, nach Hause gefahren wäre und wieder zur Arbeit. Und so hatte ich tatsächlich noch mal ein paar Tage Gelegenheit mit ihr oder Zeit mit ihr zu verbringen. War dann auch noch ein paar
Tage. Perfektes Erlebnis, ne? Mal abgesehen
von den Händen. Ja, genau. Eigentlich schon. Das hat mich dann die Tage danach auch echt noch.
Aber das ist, glaube ich, das, was Gunnar immer sagt, ne? Die Platte macht was mit dir. So, ne? Und ich habe, also klar, ich gucke da drauf und sage mir, ja, komm, viel zu schlicht, aber die zieht dich, glaube ich, ordentlich durch. Na, ich muss das mal machen.
Die zieht dich durch und die zieht dich an. Da ist, keine Ahnung, also es gibt ja immer so zwei Varianten, in der du hast oder so, du liebst sie. Und bei mir war das tatsächlich so, von Anfang an hat die mich in ihren Bann gezogen. Und auch an dem Tag, als ich ja im Ursprung ja aussteigen wollte, ne, mit dem Frühstück da Gunnar hin und her geschrieben, bla blub, dann doch zurück. Ich konnte eigentlich gar nicht schnell genug wieder zurück sein. Also es war mir auch, ich bin runter von der Strecke, diese Menschen, überall Menschen, oh Gott, ich wollte einfach auch wieder zurück in diese Welt, mitten in Deutschland, diese eigene Welt für sich, wo man sich auch irgendwie geschützt und sicher fühlt, so paradox wie das klingt, wenn wir 33 Jahre und noch weiter zurückblicken.
Ja, auf den Todesstreifen,
Ist ein Todesstreifen, habe ich heute das Gefühl, dass ich mich da sicher und geschützt und irgendwie in so einer Bubble fühle. Es ist wirklich paradox, aber das ist das, was es mit mir macht.
Und alle, und alle mögen die Lebenslüge, dass es ab dem Brocken dann nur noch bergab geht.
Kann ich leider nicht
beurteilen. Ja, das wirst du ja dann hoffentlich in diesem Jahr. Also du fährst dann im August.
Ja, das super. Ist der Plan.
Ach, das freut mich. Das freut mich.
Das ist der Plan. Das ist auch mein Großprojekt für nächstes Jahr.
Du hast es jetzt zwischendurch immer noch mal anklingen lassen. Du warst unterwegs in Tschechien und in der Slowakei oder nur in Tschechien?
Nur in Tschechien. Also ich habe den Grenzpfosten berührt, habe ein Foto gemacht, aber ich war nicht in der Slowakei, ich war in Tschechien.
Genau. West-Ost, wie bist du auf die Idee gekommen eigentlich? Also ich habe das so gesehen, dachte mir so, aha, aber warum?
Warum?
Also gut, das ist vielleicht die falsche Frage, aber was war die Idee dahinter?
Ach, es war ein Sommertag im August. Das war schon nach meiner ersten Hand-OP. Ich hatte irgendwie keine gute Woche. Hab dann im Garten gesessen, habe überlegt, ach, du musst irgendwie dies ja nochmal mit dem Rad weg. Irgendwas musst du noch machen. Grenzstein-Trophy nochmal weiterfahren, war mir dann klar, das wird dies Jahr nichts mehr. Weil die zweite OP sollte dann irgendwie im September stattfinden, das ist so regenerativ, auch dann irgendwie so auf dem Level ist, dass du wirklich den Belastungen wieder standhältst. Und so, nee, machst du noch was anderes? Und sich überlegen, wie weit ist es eigentlich vom westlichsten Punkt zum östlichsten Punkt der Tschechischen Republik? Und dann saß ich da mit meinem Handy, hab einen Strich durchgezogen. Ja, 600 irgendwas Kilometer. Ja, das ist ein guter Plan. Dann mache ich das mal. Und dann habe ich mir dann eine Route zusammengesteckt und habe gedacht, Mensch, der westlichste Punkt ist das Dreiländereck, das ehemalige. Sehr gut. Dann kann ich da nochmal starten und dann fährst du halt zu dem anderen Dreiländereck. Ja, dann machst du das. Das ist Polen, Slowakei, Tschechien. Ja, und dann habe ich mir da zwei Routen zusammengebaut, habe die noch einem Freund besprochen, der in Tschechien lebt. Und mich dann quasi für meine erste dann auch entschieden über Prag. Und genau, und dann habe ich überlegt, machst du ganz stressfrei, sieben, acht Tage, das Wochenende hast du noch, ja, ganz entspannt, fährst du dann da irgendwie lang. Ja, und dann habe ich gedacht, wann machst du das? Ja, Ende Oktober, jetzt hast du noch ein paar Events, beruflich passt noch nicht so ganz. Nimmst den Feiertag noch mit, ja, ein bisschen die Tage hin und her geschoben und dann wurde dann eine Woche Urlaub raus und dann ging es auch mal los. Ja, genau. Und dann bin ich nach Pilsen gefahren, habe mein Auto da abgestellt und bin dann mit der Bahn nach Asch gefahren mit dem Zug und dann die restlichen knapp 20 Kilometer von Asch bis zum Dreiländereck und bin dann dort mittags gestartet.
Ja, hat sie auch ein Foto nochmal so, ne? Viele Grüße an die GST sozusagen.
Ja, genau. Das musste nochmal sein. Ja. Und zwar ein verrücktes Gefühl, diese Kilometer vom Bahnhof in Asch zum Dreiländereck, die letzten Kilometer, ich war so aufgeregt und habe mich so gefreut, zu diesem Dreiländereck zu kommen. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das war echt es war richtig aufgeregt. Wie das erste Mal verliebt oder so.
Ja.
Keine Ahnung, aber es war schon irgendwie ein verrücktes Gefühl. Ja, war ganz aufgeregt. Dann habe ich Fotos gemacht und dann bin ich auch schon los. Ja, genau. Naja, und dann war eigentlich relativ unspektakulär. Habe dann die erste Nacht auch im Wald übernachtet, habe gecampt in einer Waldhütte. Das war auch unwahrscheinlich schön.
Du warst ja allein unterwegs, ne?
Ganz alleine. Ja. Ich bin ganz gern mal allein unterwegs, tatsächlich. Vorzugsweise sogar. Also auch mal mit einer Freundin oder, keine Ahnung, in einer kleinen Minigruppe mit Leuten, mit denen ich mir das vorstellen kann. Ansonsten bin ich tatsächlich, und das hat leider Corona befeuert, muss ich ganz klar sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es hoffentlich irgendwann wieder besser wird, dass ich doch lieber alleine in gewissen Dingen bin. Also gerade beim Radfahren ist es so, ich kann mein eigenes Tempo fahren, ich kann anhalten, wann ich das möchte, ich kann essen, wann ich möchte, ich kann schlafen, wann ich möchte, ich kann ganz egoistisch einfach für mich sein und Entscheidungen für mich treffen. Ja, und ich finde es auch ganz schön, wenn man einfach mal stundenlang nichts sagen muss und einfach für sich so in der Weltgeschichte rumschaut und einfach nur Fahrrad fährt.
Ja, absolut.
Ja, genau. Und es war dann auch eine echt wunderschöne erste Nacht im Wald. Es war recht warm. Das war dieses Wochenende vor 2 Wochen, an dem es noch recht warm war. Oder
30 Grad.
Ja, irre. Ich bin echt 2 Tage noch kurz gefahren. Milde Nacht. Ich habe 10 Stunden in dieser Nacht geschlafen. Ich habe mich abends um 8 hingelegt, bin morgens um 6 aufgewacht, habe mein Zeug zusammengepackt und bin dann weitergefahren. Und ja, habe mir auch noch so ein paar geschichtsträchtige Dinge angeguckt, weil ich irgendwie in dieses Thema reingerutscht bin und dann irgendwie Bücher gelesen habe und noch lese. Ich bin nach Lidice gefahren, das Dorf, das damals zerstört wurde.
Das war doch aus Rache wegen Partisanen, ne?
Ja, aus Rache, weil der...
Heidrich. Der Heidrich wurde getötet.
Genau, wegen des Anschlages auf Heidrich, wurde damals dieses Dorf mitsamt der Einwohner oder der meisten, also die Männer wurden ja alle ermordet und viele Kinder wurden ermordet und das Thema, irgendwie hat mich das beschäftigt tatsächlich und hat mich gefragt, wieso haben wir das eigentlich in der Schule nie vernünftig behandelt? Ist ja schon auch irgendwie ein wichtiges Ereignis und dann habe ich den Film noch kurz davor mir angeschaut, der mich auch echt mitgenommen hat und ich muss mir das angucken und habe da auch echt viel Zeit verbracht. Länger als ich geplant hatte, war absolut, also bewegend, hat mich echt mitgenommen. Ich habe ja echt vor diesem Massengrab der Männer gestanden, echt geheult, vor diesen, wo die Kinder stehen, Statue davor, auch echt, da liefen mir echt auch die Tränen und dann habe ich mir so alles angeguckt und dann bin ich dann irgendwann weitergefahren und habe auch noch eine ganze Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten und mich damit zu beschäftigen und habe echt gedacht, meine Güte, du läufst hier durch dieses zerstörte Dorf, wo du auch noch Reste siehst von einem alten Hof und hast eigentlich das Gefühl, dass es gar nicht irgendwie 80 Jahre her ist, sondern weiß ich nicht.
So unmittelbar, ne?
Es fühlte sich nicht so weit weg an. Und fand das irgendwie, hab mich echt schlecht gefühlt, muss ich sagen. Also schlecht, hab mich da echt, ich will nicht sagen geschämt, aber gedacht, um Gottes Willen, also es war mir unwahrscheinlich unangenehm. Hab gedacht, Mensch, was haben wir damals eigentlich gemacht, ne?
Ja,
gut, das ist ja nur, Einzelfall ist auch ein falsches Wort, aber es sind ja noch viele, viele andere sehr, sehr schlimme Dinge passiert und, ist auf jeden Fall eine Geschichte, die auch irgendwie zu uns gehört, und mich irgendwie beschäftigt derzeit. Weil ich natürlich auch gerne in dem Land bin. Also ich habe Tschechien tatsächlich für mich entdeckt. War da dies Jahr auch tatsächlich schon das 6. Mal.
Oha. Kleiner Grenztourismus, aber doch nicht wegen des Tankens, oder?
Nee. Das lohnt tatsächlich nicht. Nee. Also ich habe da Freunde und auch Lieferanten sitzen ich fühle mich da tatsächlich, also gerade in Pilsen, doch sehr zu Hause. Also ich kam in diese Stadt, das war damals in 2019 von zu Hause, von hier nach Pilsen gefahren mit dem Fahrrad und ich habe echt schon einige Länder dieser Welt gesehen, so ist es jetzt nicht, aber das war so ein magischer Moment, dieses Land zu betreten. Ich kann es dir nicht erklären, warum. Aber es hat mich damals gefesselt und ja, dann kam Corona, dann konnte ich eine ganze Zeit lang nicht hin. Mhm. Dann war ich letztes Jahr im September erstmalig wieder dort im Rahmen einer Dienstreise und konnte mhm. länger bleiben, weil das Auto kaputt war und eine knappe Woche in der Werkstatt stand. Und habe das Land so lieben gelernt in der Zeit. Also ich war dann letzten Endes knapp 2 Wochen da, habe dann dort gearbeitet und ja, habe mich ins Land, Land verliebt und ja, bin da sehr, sehr gern. Und Pilsen ist eine Mischung, schon so oft gesagt, aus Gera, aus meiner Heimatstadt und aus Oldenburg. Also so ein Mix aus beidem. Also dieses, will ich sagen, das Kommunistische steckt da noch drin, aber irgendwo schon. Und diese Moderne, dieses Frische, dieses Lebendige.
Und noch ein bisschen K&K, ne? Also diese Kaiser und König.
Ja. Genau, also das schon, ja, fasziniert mich immer noch, meine absolute Lieblingsstadt dort. Genau, also selbst Prag, ich bin im Frühjahr Prager Halbmarathon gelaufen. Mhm. Prag ist eine schöne Stadt, ist mir aber viel zu groß, also Pilsen, ja, das ist die Stadt und da bin ich tatsächlich mittlerweile regelmäßig.
Super. Dann musst du da gleich mal erzählen. Aber wie bist du dann weitergefahren? Du bist Pilsen und dann noch weiter, oder?
Nee, also Prag, also ich bin Mariendorf.
Ja, Mariendorf. Karlsbad.
Das ist Karlsbad. Es war Mariendorf und ich habe das gar nicht gecheckt, dass ich in Mariendorf stehe.
Ja.
Das habe ich dann erst später irgendwie dann, das heißt ja Marians Glasner und so. Und dann, ach so, Moment. Mhm. Und dann habe ich irgendwie bei Google Maps, glaube ich, gesehen, ach, das ist ja Marienbad. Ja, hatte mich nur gewundert, weil das sah irgendwie nach sowas aus wie Marienbad oder Karlovy Vary, aber ich wusste, dass es nicht Karlovy Vary ist, weil ich die Stadt kenne. Ja, und dann bin ich weitergefahren in viele kleine Städtchen kam ich auch rein. War auf jeden Fall Lidice dabei, Prag war dabei, also Prag war auch echt dann noch unangenehm abends, weil das Wetter war immer gut, unfassbar gut. Ich hatte ein absolutes Glück mit dem Wetter.
Ja.
Aber als es Prag rauskam, das war echt unangenehm. Also es war diesig, es war dunkel, ich konnte echt die Hand vor Augen nicht mehr sehen und ich musste aber aus der Stadt raus, also ich wollte auch aus der Stadt raus. Und habe dann auch abends um 9:30 auch erst irgendwo eine Unterkunft gefunden. Ich hatte auch keine Gelegenheit, irgendwo zu campen, mein Zelt aufzustellen, weil es einfach von der Gegend her, ich konnte nicht mitten in der Stadt irgendwo mein Zelt aufschlagen. Und die Städte, die danach kamen oder Orte, das ging alles nicht. Und ich habe auch nichts gesehen, weil es einfach viel zu nebelig war.
Ja.
Genau. Und dann habe ich mir irgendwo eine überteuerte Pension genommen. Musste mein Fahrrad noch draußen stehen lassen. Irgendwie hinten im Garten und habe halt einfach nur gehofft, dass es nächsten Tag noch da ist. War es dann zum Glück. Und ja, nämlich auch früh gleich weiter und hatte dann die Strecke nochmal umgeplant. Ich hatte viel Offroad drin, habe aber gemerkt, es hat jetzt doch irgendwie schon geregnet. Viel verblockte Trails drin mit dem Gravelbike, 40er Reifen. Gepäck, vielleicht nicht die beste Idee. Und die Hand-OP ist noch nicht so lange her. Naja, und dann habe ich ein bisschen Straße eingebaut, war aber auch gut auf jeden Fall. Hab dann noch ein paar Kilometer dann auch letzten Endes geschafft. Ja, und dann kam ich weiter nach in den Ort, wo der Dietrich Smetana heißt der, glaube ich.
Ja.
Bin ich so gut im Namen.
Der Komponist.
Herkommt. Der Komponist, genau, hier mit der Moldau. Da habe ich mir ein Schloss angeguckt, habe ich mir ein kleines Fußballstadion angeguckt. Ich mag ja auch Fußball.
Machst du Stadionhopping? Kennst du das?
Ja, wenn es, alle Stadien dieser Welt angucken, ne?
Ja, glaube ich, ist es wo, das? Die, wo die da teilweise, die sind, also früher sind Freunde von mir, sind losgefahren nachts, um dann irgendwo in der Slowakei beim 12-Liga-Spiel irgendwo zu sein und dort ihren Check zu machen. So.
Ja, das ist cool. so schlimm ist es noch nicht. Aber ich guck schon recht viel Fußball, glaube ja. ich. ja, das habe ich mir dann angeguckt und dann bin ich noch nach Svitavy gefahren. Da ist der tschechische Distributor von WTB und Chimpanzi. Mhm. Wir haben uns vorher schon verabredet, dass ich dann da hinkomme und ja, hatte dann nochmal die Möglichkeit, dass jemand über mein Rad drüber schaute, ob technisch alles in Ordnung ist oder was gemacht werden muss. Und genau, dann habe ich das mal abfrühstücken lassen und der Mechaniker ist dann auch noch ein paar Stunden mit mir mitgefahren. Hatte mich dann mit den Jungs noch getroffen, hatte noch einen echt schönen Nachmittag und musste ein bisschen was einkürzen von der Strecke, weil ich hatte in Lidice Zeit genommen. Das war mir wichtig. In Prag habe ich Zeit verloren, unwahrscheinlich viel, weil einfach der Verkehr nicht vorwärts ging. Und dann in Svitavy habe ich ein bisschen Zeit, mir auch wieder Zeit genommen, weil es mir auch wichtig war. Ich sage, ja, ist ja auch kein Rennen, ich mache das ja für mich letzten Endes. Ja. Und das war auch ganz gut, auf jeden Fall. Und ja, dann habe ich in irgendeinem Hostel übernachtet, habe eine Powerbank verloren, meine große Powerbank und meine Medikamente. Ich habe so eine Tüte, wo ich alle meine lebenswichtigen Medikamente drin habe. Die habe ich dann auch verloren, habe gedacht so, ist jetzt so, nützt ja nichts, wirst du überleben. Ja, das ist ich, ja, genau. Naja, und bin dann mit dem Mechaniker dann noch ein paar Stunden mitgefahren, war echt schön, er hat mich dann noch ein bisschen gepusht. Das war dann ganz angenehm, ich war aber dann auch schön, wieder alleine zu sein irgendwann. Mhm. Und und dann hatte ich noch ein Erlebnis. Es war wieder abends, es wurde dann ja auch schon echt früh dunkel, irgendwie kurz nach 4. Und dann kannst du auch nicht mehr ewig fahren, weil dann wird es auch echt kalt und es ist dann auch nichts. Und ja, klar kann man das machen. Ich hatte jetzt aber da auch nicht so viel Lust zu, jetzt stundenlang noch durchs Dunkle zu fahren. Und dann bin ich so gefahren und dachte, ja, Mensch, da hinten der Campingplatz in 12 Kilometer, ja, der wäre was. Hab ich dann mal gegoogelt. Ach ja, nee, wir haben ja schon November jetzt. Nee, wird nichts mit dem Campingplatz, der hat ja geschlossen. Gut. Gehst du halt wieder in den Wald. Okay, ich geguckt, also ich nutze neben Komoot noch eine zweite App, die nennt sich Mappi CZ, das ist eine tschechische App, die sehr detailliert auch Schutzhütten anzeigt, die Straßen sehr detailgetreu anzeigt und mit der App habe ich auch im Ursprung meine Route geplant. Naja, und die habe ich dann immer vorgeholt, wenn ich irgendwas nachgucken wollte. Ja, und dann habe ich gedacht, so, oh ja, 2,5 Kilometer, da ist eine Schutzhütte. Okay, muss jetzt hier in den Wald rein, von der Straße runter in den Wald rein. Oh, ja, 2,5 Kilometer, es geht nochmal 150 Höhenmeter hoch. Oh. Ja, okay, egal. Schiebst du halt das Fahrrad da jetzt hin. Bin hier mal so ein bisschen gefahren, geschoben. Bin dann noch durch so ein Bachbett gekommen, stand dann noch bis knöchelhoch im Schlamm. Oh, echt gute Schuhe angehabt, die eigentlich wasserdicht sind, wenn aber der ganze Kram von oben reinläuft, kriegen die besten Schuhe nichts mehr. Okay, ich dann auch angenervt gewesen und naja, weiter und weiter und weiter, ein bisschen von der Strecke abgekommen. Und ich so, Gott, ey, wo kommt denn diese verdammte Hütte? Dann kam die Hütte. Irgendwann, nur noch 400 Meter, okay, hast du gleich. Okay, dann ein Fahrrad dahin geschoben. Mich schon total gefreut, eine Hütte. Und dann denke ich so, oh, da ist ja auch eine Feuerstelle. Ja, blöd, dass du gestern dein Zeug in Svitavy wie bei den Jungs gelassen hast zum Zurückschicken mit deinem Kocher und Feuer und so. Naja, egal, bist jetzt nur ein paar Stunden hier. Und dann sehe ich da Glut in dem Feuerding und denke so, oh, verdammt, ist hier jetzt jemand?
Ja.
Und dann hörte ich schon eine Stimme und ich denke so, verdammt, nein, nicht jetzt. Bitte nicht. Und dann habe ich echt über eine männliche Stimme. Und dann was machst du denn jetzt? Was machst du jetzt? Und dann bin ich hin zu ihm und dann haben wir kurz gesprochen. Und ja, dann habe ich ihn gefragt, ob er hier wohnt.
Ja.
Oder einfach ein Wanderer ist. Und er sagte, nee, ich bin ein Wanderer. Ich bin jetzt hier seit 2 Wochen unterwegs und du bist die erste Person, die ich jetzt hier treffe.
Okay.
Und ich gehe dann weiter. Nee, bleib doch, alles gut und gar kein Problem. Was machst du denn jetzt? Ich habe mich entschieden zu bleiben.
Ja.
ja, habe mein Fahrrad in die Ecke gestellt, da haben wir kurz gesprochen und habe ich echt gedacht so, ey, come on, nicht jeder Mensch ist ein Massenmörder.
Ja.
Habe dann irgendwie versucht, auf meine Intuition, auf mein Gefühl zu hören. Vielleicht ein bisschen naiv, ja. Hm. Ich habe aber musste eine Entscheidung treffen und habe jetzt überlegt, okay, also entweder du fährst, latschst dir jetzt noch weiter und guckst, dass du eine andere Hütte findest.
Mhm.
Puh, sind jetzt aber auch nicht an jeder Ecke zu finden.
Oder zurück und weiterfahren, ne?
Oder zurück und weiterfahren. Boah. Naja, ja, habe ich bin ich geblieben. Wie du siehst oder hörst, ich lebe noch.
Ja.
Ich bin noch da, war auch, also ich habe nicht in der Hütte übernachtet, ich habe dann neben der Hütte mein Zelt aufgebaut. Ich habe gedacht, okay, so ein bisschen Privatsphäre ist vielleicht nicht verkehrt. Und habe dann auch, also habe mein Fahrrad aber in der Hütte gelassen, habe dann meine Sachen alle da abgestellt und habe alles, meine persönlichen Gegenstände damit ins Zelt genommen. Ja, war dann echt nett, wir haben noch ein bisschen gesprochen. Hat noch einen Slivovitz bekommen.
Das ist ein Schnaps für all diejenigen, die das nicht kennen.
Genau,
ein guter Gipfelschnaps.
Genau. Okay, ich hatte zwei. und ich bin dann auch ins Zelt und habe halt echt gedacht, so, ja. Also ich habe dann auch nicht mehr die Dinge gemacht, die ich normalerweise machen würde. Also irgendwie Klamotten tauschen, dass du mal ein trockenes Shirt anziehst. Ich habe mich mit meinen Sachen, wie ich war, habe ich mich so ins Zelt gelegt, habe geschlafen, habe dann auch geträumt, bin dann irgendwann aufgewacht, dass er ins Zelt gekommen ist und sich auf mich draufgelegt hat. Und dann lag ich da im Zelt und habe geguckt, nee, ist alles gut, hier sind alles gut, alles friedlich, keine Geräusche, nichts. Und ja, am Ende war gar nichts, also nichts. Also war ein ganz, 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 ganz friedlicher, angenehmer, ruhiger Mensch, der einfaches genossen hat. Im Wald zu sein. Dann habe ich mal überlegt, okay, also manche Dinge entstehen aus einer Situation heraus, aus dem Affekt heraus, Gelegenheit macht Diebe so ungefähr. Aber wenn er wirklich irgendwie, also geplant hat er mit Sicherheit nichts, weil du gehst nicht in den Wald, tief in den Wald hinein, um irgendjemanden zu überfallen oder auszurauben oder sonst irgendwas zu machen. Ist das der falsche Ort? Ja, und ich habe einfach so auf meine Intuition, mein Bauchgefühl, ja, also genau, letzten Endes und auch so ein bisschen abgewogen.
Ja, da gibt ja die schöne Geschichte, ne? Dass wenn ein Wolf einen anderen Wolf sieht im Wald, denkt er sich, oh, ein Wolf. Und Menschen, andere Menschen denken so, oh,
Mensch.
Gefährlich.
Ja, genau, stimmt, das habe ich schon mal gehört. Ja, gefährlich, es war nichts, nicht ansatzweise.
Du bist ja quasi bis ans Ende dann gefahren, das ist ja dabei Selinagora, du bist ja quasi in die Tatra oder an den Beginn der Tatra gefahren, ne? Das ist dann auf slowakischer Seite, ist das dann Selinagora, Banská Bystrica, müsste das da sein, so wo dann auch so Rysy und Krivan, so wo die Berge dann langsam losgehen. Wie bist du von dort aus dann wieder zurück?
Also, also erstmal der letzte Tag, ich hatte nur noch 60 Kilometer, 64 Kilometer, hab da, hey, 60 Kilometer, easy, ja, okay, hast du mal einen Anstieg dabei, aber alles kein Problem, ne, kriegst du schon hin, klar, bist du kaputt, aber komm, bin morgens auch früh los und so und ja, gut, dass ich nur noch 60 Kilometer hatte, ich hatte einen letzten Anstieg, der hat es in sich, der war lang, der war steil, der war ungemütlich und es ging dann hinten, als er wirklich kaputt war, auch nochmal wieder runter, richtig steil mit Schlucht, wo das Fahrrad nochmal rüberheben musste, mit wirklich Geröll, Stein, allem, was dazugehört und die letzten 3 Kilometer habe ich gedacht, ich komme hier nicht mehr an. Du bist dann ja auch so kurz vom Ziel und denkst so, ja, das Ziel ist so greifbar nah und es ist ja eigentlich nicht mehr viel und irgendwie, das ist auch so ein mentales Ding, kannst du dann plötzlich nicht mehr. Wo das Blödsinn ist, natürlich kannst du noch. Ja, also die letzten Kilometer waren noch hart und dann kam ich, also ich war 6 Kilometer vorm Ziel, dann gab es eine Abzweigung, da stand drauf, auf Tschechisch dann, der östlichste Punkt der Tschechischen Republik.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, so, Moment, da ist der östlichste Punkt der Tschechischen Republik, ich muss aber da lang. Dann habe ich wieder meine Karte rausgeholt und dann habe ich gesagt so, Ach du Schreck, nein, bitte nicht. Das Dreiländereck ist gar nicht der östlichste Punkt. Also ganz eine Nuance östlicher liegt der östlichste Punkt. Der ist aber 6 Kilometer vom Dreiländereck entfernt. Und dann stand ich da, habe überlegt, was machst du jetzt wirklich irgendwo und nirgendwo? Und okay, du wolltest zum Dreiländereck, vom Dreiländereck, zum Dreiländereck, also fährst du jetzt zum Dreiländereck. Gut, wirklich irgendwo nah, es war nichts um mich herum, kam ein Polizeiauto. Und dann ich so, okay, was waren die denn hier rum? Ja, gut, ja, keine Ahnung. Eine Streife, warum auch immer, keine Gedanken weitergemacht und bin dann runter zum Dreiländereck, habe ewig gebraucht, ewig, gefühlt zumindest, war aber nicht so und ja, kam dann da irgendwann an, war dann der Abstieg, war auch echt nochmal knifflig, ich gedacht habe, ich lasse es jetzt hier, ey, ganz ehrlich, das muss ich mir jetzt hier auch nicht antun,
ja,
ich mache das hier zum Spaß, ich mache das für mich. Wenn das jetzt ja echt unangenehm wird, lass ich es einfach. Ja, machst du natürlich nicht. Ach komm, das, komm, guck's mal. Ja, okay. Ja, dann bin ich natürlich zum Dreiländereck gekommen. War auch echt total mega, mega schön. Die haben da auch gerade gebaut, wie verrückt, und neue Sachen gemacht. Und hab gedacht, Mensch, der Abstieg hat sich gelohnt. Und bis ich dann festgestellt habe, ach, da ist ja eine Nebenstraße. Die hätte ich ja auch ganz schön nehmen können. Ja. Nee, klar, man kann aber auch diesen steilen Abhang nehmen, wo man nicht laufen kann und noch das Fahrrad über so eine Schlucht tragen muss. Kann man machen, aber der andere Weg, ja, wäre der angenehmere gewesen. Also ich habe dann noch so leicht Polen touchiert. Also ich bin quasi nochmal nach Polen rüber und bin dann so Polen-Slowakei einen Schlenker gemacht und dann ins Dreiländereck. Und dann, genau, wieder zurück. Ja, und dann haben wir ein paar Fotos gemacht, da stand dann auch Polizei rum. Ein paar Stunden später wusste komisch, ich auch warum.
Ne?
Ja? Ja, hat was mit der Flüchtlingsgeschichte zu tun.
Ah, okay.
Weil viele oder weil gerade dieser Bereich, dieses Dreiländereck gern zum Übertreten genutzt wird, habe ich dann später erfahren. Aber da war noch eine andere Geschichte. Also A, der Ort Navsi, der dort ist, ist nicht der schönste, muss ich ehrlich gestehen. Ist so ein alter Industrieort, irgendwelche, ich glaube, Metall, Schwermetall, irgendwas, bla bla bla. Genau, bin ich zurückgefahren und dann kam ich wieder durch den Wald an so einem Holzhaus vorbei und dachte so, oh, das ist aber ein hübsches Haus. Und da waren so Kaffeebecher auf dem Gartenzaun so übergestülpt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, so an jedem Garten hier Zaun zum Pfahl. So drüber und ich so, oh, das sieht ja schön aus. Und dann entdeckte ich, dass da überall Polizei ums Haus herum stand. Also die hatten richtig regelrecht das Haus umstellt. Überall Polizeiautos und ich so mit meinem Fahrrad. Und ich so, ja, ich fahre hier nur vorbei und bin dann echt so ganz unauffällig dann am Haus vorbei, hab dann nicht mehr angehalten. Und ja, da hat irgendein Verbrechen stattgefunden.
Ach.
Ja. Und deshalb war überall Polizei, plus eben diese Flüchtlingsgeschichte da. Genau. Und
der Verbrecher hat sich als Wanderer ausgegeben.
Ja, habe ich noch gedacht, so, oh Gott. Genau. Ja. Nee. Ja, aber ich hatte für einen Moment den Gedanken tatsächlich. Was wäre, wenn? Ja, nee. Und dann habe ich gedacht, so, okay. Ich hatte dann ja noch überlegt, ob ich noch zu diesem östlichsten Punkt fahre, um das Ganze rund zu machen. Und dann hatte ich aber diesen echt schwierigen Abstieg da zum Dreiländereck runter und habe gedacht, um Gottes Willen, nee, fährst du natürlich nicht hin. Bist jetzt fertig und mit der Welt auch fertig. Du bist müde, kaputt, hast heute noch nichts gegessen so richtig, nur irgendwelche Riegelchen und war dann auch irgendwie so, ich war jetzt angekommen, ich war fertig. Naja, dann bin ich zurückgefahren Richtung, wollte mir eine Unterkunft suchen, weil mein Zug ja erst am nächsten Tag ging, morgens. Und irgendwie hatte ich auch, nee, kam ich wieder Richtung östlichsten Punkt. Da dachte ich, ja, oh Gott, komm,
fährst du
da jetzt noch eben hin? Ist ja nicht weit. Bin ich dann noch eben hingefahren, dann war ich auch zufrieden. Konnte dann auch gar nicht komplett mit dem Rad hin, weil das so moorig, so sumpfig wurde. Bin dann den Rest noch zu Fuß hin. Das Fahrrad dann irgendwo ins Gras gelegt und dann durch den Wald dann noch und habe dann noch ein Foto gemacht, bin wieder zurück. Ja, und dann bin ich aufs Rad und Vollgas in den Ort rein. Das waren irgendwie so, ich hatte noch 20 Minuten, bis der Zug fuhr. Fiel dann ein, okay, kurz nach 4 fährt der Zug. 8 Kilometer hatte ich noch, 20 Minuten. Dann bin ich ja echt Vollgas in den Ort rein in den Zug und bin dann tatsächlich schon eher gefahren, zwar nicht bis nach Pilsen, aber bis nach Ostrava.
Ja.
Und habe dann dort.
Das ist ein Stausee genau, dort, ne? Der Ostrava-Stausee, glaube ich.
Echt?
Haben wir mal gezählt.
Okay, cool. Hm. Ja.
Meine ich schon. Hm. Nee, Orava-Stausee, Ostrava.
Ah. Na, ganz egal. Im Osten, Nordosten.
Ja, ja, auf jeden Fall gibt es einen See. Lege ich jetzt mal so fest.
Okay. Ja, ich wollte dann nur die Nacht da übernachten. Also erstmal aus dem Navi raus und genau nach Ostrava rein. Und ja, habe dann übernachtet, bin ganz früh am Morgen dann mit meinem regulären Zugticket, was ich eigentlich hatte, konnte da in Ostrava zusteigen, dann ja, nach Pilsen gefahren. Genau.
Und dann
hatte dann doch noch ein bisschen Stress. Also ich wollte es dann doch in 7 Tagen abfrühstücken. Mhm. Stress, das heißt Stress. Ich habe dann gedacht, okay, hey, es spielt Pilsen gegen Sparta Prag an dem Samstag. Okay, ja, natürlich möchtest du das gucken. Mhm. Und hat dann alles gepasst, war eine Punktlandung. War dann wirklich in letzter Minute dann im Stadion, konnte das Spiel gucken.
Haben die Sparta-Fans eigentlich auch diesen Schlachtruf aus 300 aus dem Film? Wir sind Sparta. Kennst du den?
Da
rufen wir immer so.
Ja, es ist nicht so ganz mein Genre. Also ich habe den nicht gesehen, tatsächlich.
Weiß auch nicht, aber ich habe mir mal angeguckt. Ich habe mir dann aber nicht, dann gibt es noch eine Fortsetzung, die heißt dann irgendwie anders. Und dann gibt es noch was, das heißt 800. Und dann dachte ich, jetzt reicht's aber langsam.
Ach Quatsch, echt?
Oh Gott. Ja, aber das 800 kommt dann aber, glaube ich, von Südkoreanern oder so. Das wird dann nur noch ganz komisch. So. Aber ich fand das beeindruckend mit dem Sparta. Egal.
Ah, okay. Ja, nee. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Die haben dann ein bisschen Bambule gemacht, auf jeden Fall. Mhm. Da habe ich auch mit gerechnet, weil es ja schon ein bisschen derby-mäßig ist. Aber war halb so wild im Vergleich zu den Spielen, die hier derby-mäßig unterwegs sind. Also es war eigentlich entspannt.
Ja,
genau, habe ich schon anderes erlebt. Tatsächlich. Ja, aber ich muss auch mal. Ich glaube, was, ich sagen richtig stellen, aber nochmal was ergänzen. Weil ich jetzt, glaube ich, nicht ganz so positiv über den östlichsten Punkt gesprochen habe. Also, ich bin ein großer Fan vom Land, der Tschechischen Republik. Ich bin oft dort und ich bin wieder einmal überrascht gewesen, wie friedlich es dort ist, wie freundlich und vor allem sehr, sehr höflich die Menschen sind. Was mir sehr, sehr gut gefällt.
Ja, genau. Und du Land, magst den östlichen Land. Punkt.
Und ich mag den östlichen Punkt. Ja, genau. Ja, der ist schön. Genau.
Also für den Fall, dass jemand jetzt den Eindruck hatte, du magst den östlichen Punkt nicht, das stimmt nicht. Du magst ihn sehr.
Ja. Und das ganze doch. Land. Und dann kam ich schon wieder neue Ideen, was ich als nächstes dann in Tschechien machen könnte. Ja. Mit dem Fahrrad.
Du sagtest, und das ist jetzt die perfekte Brücke in unser Ende sozusagen. Du sagtest, du bist da jetzt auch viel beruflich unterwegs. Ne? Du bist bei Sport Import. Erzähl doch noch mal kurz, was macht ihr eigentlich? Was ist das? Warum bist du jetzt dann vor allen Dingen auch in der Tschechischen Republik unterwegs? Erzähl mal.
Ja, genau. Also Sport Import ist ein Distributor, ein Großhändler für Fahrradteile. Europaweit. Sportimport gibt es seit 1982, also wir haben dieses Jahr 40 Jahre Sportimport gefeiert. Mhm. Ist ein Familienunternehmen, jetzt, ich würde sagen, ja, man kann sagen, in zweiter Generation. Also gegründet hat es ja damals 1982 der Michael Müllmann und der hat es jetzt an seinen Sohn 2020 übergeben. Dennoch ist er ja nach wie vor noch in der Geschäftsführung ein wichtiger Bestandteil oder ein wichtiger Teil und Ich persönlich bin da sehr glücklich und sehr dankbar über die Situation und freue mich auch sehr für Michael, dass er einen Teil aus seiner Familie da quasi als Nachfolger integrieren konnte oder ja sich integriert hat, was ja nicht unbedingt gängig ist und glaube ich auch ein großer Glücksfall ist wirklich. Also fürs Unternehmen und es passiert unwahrscheinlich viel. Wir arbeiten seit ein paar Jahren stark an der Digitalisierung und Europäisierung. Das heißt, wir sind mittlerweile wir beliefern nochmal zurück, wir als Distributor, also wir importieren Fahrradteile im hochwertigen Segment, haben auch eine eigene Marke, Voxam und SI BMX, also zwei. SI BMX, komme auch ganz im Ursprung aus dem BMX und das hat sich dann über die Jahre entwickelt und wir haben auch Marken wirklich schon viele, viele Jahre, mehrere Jahrzehnte sogar im Portfolio und beliefern im Prinzip den Fahrradfachhandel. Eben nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern mittlerweile im Jahr circa 11 europäische Länder mittlerweile, bieten da auch Service an und ja, entwickeln, also Digitalisierung, nochmal drauf zurückzukommen, heißt, wir entwickeln unsere eigenen Vororder-Tools, eigene Programme, um das Leben für die Händler ja leichter zu machen, um Bestellerleichterungen zu ermöglichen, Vororder-Erleichterungen zu schaffen und so weiter und so fort. So, und mein Part ist, also wir sind mittlerweile über 80 Mitarbeiter auch, also auch international, haben auch einen internationalen Innendienst, betreuen, können somit auch ja, die internationalen Märkte auch vom Innendienst aus betreuen, was sehr schön ist, haben aber natürlich auch Mitarbeiter im europäischen Ausland. Und mein Part ist, also ich bin im Category Management, nennt sich genau Category Manager Components. Für die meisten ist es einfacher zu verstehen, wenn man sagt Produkt- oder Brandmanager. Da können die meisten eher was mit anfangen. Ich bin so quasi eine Schnittstelle zwischen Vertrieb, Einkauf, Marketing, dem Lieferanten, manchmal sogar auch dem Kunden gegenüber und bin für die ganzen produktspezifischen und markenspezifischen Dinge zuständig. Also ich stehe im ganz engen Austausch mit dem Lieferanten, was Produktneuheiten anbetrifft, was die ganzen technischen Sachen anbetrifft, was ja Sichtbarkeit auch im Markt anbetrifft, Ausstattung von Athleten, also Athletenbetreuung mache ich auch noch, Ambassador-Influencer-Betreuung, genau, und stehe den Kollegen mit Rat und Tat bei den Produkten zur Seite, pflege auch unseren B2B-Shop mit, fahre auf Events, also alles, was irgendwie damit zu tun hat, die Sichtbarkeit der Marke zu fördern und ja, zu stärken und genau, also quasi eine Schnittstelle zwischen allen. Es ist ein sehr, sehr vielfältiger Bereich, der mir aber unwahrscheinlich viel Spaß macht, unwahrscheinlich viel Freude bereitet.
Klingt auch spannend, ja.
Ja.
Also bist ja fast genau. so ein Generalistin, ne?
Ja, kann man so sagen, ja. Und ich bin auch ganz glücklich über den Part Components, weil es doch sehr, sehr technisch ist hier und da. Also ich betreue Marken wie WTB zum Beispiel, aber auch ja, aktuell kommissarisch noch Design, das wird sich aber bald ändern. Da kommt nochmal Verstärkung. CEMA, das ist ein, die machen ja Bottom Brackets und also hier Innenlager und Narbenlager und so weiter und habe aber auch eine Nutrition-Marke
bei mir.
Chimpanzee, genau. Ja. Lag einfach daran, es war naheliegend, alleine durch die Nähe zu Tschechien. Und da ich den André auch schon vorher kannte und ja,
Der André ist quasi der Chimpanzee-Man, ne?
Der ist der Chimpanzee-Man.
Genau, ja. Und André ist ja auch der Veranstalter und Kopf hinter diesem Bohemian Border Bash, ja. Camp und Race und weiß ich, was es da alles gibt. Genau, das, ja. Ja, genau. Ja. SRAM habt ihr auch, ne? Ich weiß noch, wie wir noch kurz in Kontakt standen, weil ich von der Rival, die ich jetzt mittlerweile fahre, wo ich noch sagte, Mensch, wenn die schon da ist, dann fahre ich die gerne in Kirgisistan. Dann hast du gesagt, ja, warte mal, ich glaube so 80 Wochen Lieferzeit. So, dann habe ich bei SRAM nochmal, hatte ich dann mit dem in Schweinfurt, hat ihn nochmal geschrieben, er so, ja, ich würde gerne, aber wir kriegen hier auch nichts. Also ich weiß auch nur aus der Zeitung, dass wir das herstellen. So, ja.
Ja, also kriegen ja schon, es war aber alles vorgeordnet.
Ja, klar, erstmal an die Händler und so,
ja,
die Rennstelle.
Die hatten dann wirklich schon Monate vorher da ihre Reservierung, Bestellung gemacht und von daher ist es dann eben weg, ne? Und das betrifft uns ja auch, ne?
Also, ich habe jetzt gehört, dass der Fahrradmarkt stabilisiert sich auf einem hohen Niveau. Wie ist das? Kannst du da irgendwas aus deiner Erfahrung, Beobachtung sagen? Einfach so, interessiert mich einfach mal, wie du das gerade so siehst.
Doch, also das ist auf jeden Fall der Fall. Also es stabilisiert sich und auf jeden Fall auf einem hohen Niveau, das sehr hohen Niveau. Verfügbarkeiten, ich glaube, es ist jetzt alles irgendwie oder vieles gut verfügbar. Die meisten Händler oder viele sind wirklich gut ausgestattet. Sieht man ja vielleicht auch ein bisschen zu viel, weiß ich nicht, aber zumindest für mich persönlich, wenn ich selbst irgendwie so schaue in die Shops oder was bei mir persönlich an Newslettern jeden Tag reintrudelt in meinen privaten Mail-Account, hier Rabatte und da und dort, ist es für mich von der Wahrnehmung her schon mehr, dass es mehr ist an Discounts und auch höhere Discounts im Vergleich zu, ja, vor zwei Jahren, auf jeden Fall. Man merkt, man nimmt schon wahr, dass viel, viel Ware irgendwie da ist.
Naja, es gibt sogar wieder sowas wie Black Friday, Cyber Monday für Fahrradteile, ne? So das.
Verrückt, ne? Ja.
Ja, obwohl, ich glaube, die hochpreisigen, hochwertigen Waren, die gehen ja immer, ne? Das ist ja auch konjunkturunabhängig, interessanterweise.
Ja, genau, interessanterweise. Wahrscheinlich auch, weil es Dinge sind, die einfach irgendwie länger halten, ein bisschen Sicherheit geben.
Ja, ist, glaube ich, auch eine bewusste Entscheidung, ne? Also, wenn,
genau. Ja, also doch, auf jeden Fall.
Geht's weniger darum, ich brauche irgendein Fahrrad, ja, und irgendeine Schaltung, sondern eher. Ich weiß, was ich will, ne, und dafür.
Ja, genau. Ja, doch. Also.
Und sag mal, das mit diesem Gravelbike, das bleibt wohl, oder?
Ja, also das mit diesem Gravelbike.
Ich finde das ganz interessant. Also ich kenne die ganzen Argumente, ich finde das auch ganz gut. Ich beobachte das gerade nur, deswegen hatte ich hier ja auch eine Frage mit reingeschrieben, so Gravelbike oder MTB oder wohin fährt der Trendzug, ne, so. Die Frage werde ich jetzt auch noch bei den folgenden Podcasts. Ich habe mir da auch noch mal so ein paar Leute mit angelacht, die auch in diesem Gravelbike-Kosmos sehr aktiv sind, weil ich so, also es gibt ganz viele Events so, ne, so, und die Sachen, die mich jetzt so interessieren, wie zum Beispiel Grenzstein Trophy oder weiß ich, Atlas Mountain Race, Silkwood Mountain Race, Balkan, Dingens und so, vielfach stelle ich fest, dass da gar kein Gravelbike gefahren wird. Also ich merke es ja jetzt auch selber aus eigener Erfahrung, dass das auch keine gute Idee wäre. Umso erstaunter bin ich über diesen Trend Gravelbike. Aber vielleicht ist das auch nur eine Betrachtung aus meiner sehr speziellen Brille heraus, weil ich es vielleicht gar nicht brauche.
Witzigerweise denke ich auch mal über das Thema nah. Also jetzt auch auf meiner Tschechien-Tour, da hatte ich dann auch zwischendurch gedacht, so, ich bin ja mit Gravelbike gefahren und habe schon gedacht, so, ach, Mountainbike wäre eigentlich auch ganz schön gewesen. Also ich fahre unwahrscheinlich gerne dieses Mountainbike, aber ich fahre tatsächlich die meiste Zeit das Gravelbike. Ich glaube, der Punkt des Trends ist vielleicht, ob es noch ein Trend ist, es ist ein Massenphänomen. Es kaufen immer noch unwahrscheinlich viele Menschen und auch Leute, die vorher vielleicht keinen Zugang zum Fahrrad hatten oder damit nicht viel anfangen konnten, sich Gravelbikes und stellen dann auch irgendwann fest, ich könnte mir jetzt doch noch eine Stufe höherwertiger kaufen oder mit einer besseren Ausstattung, weil sie dann Gefallen daran finden. Also mit dem Thema Gravelbike wird ja doch eine breite Masse an Leuten angesprochen. Wirklich Leute, die früher nichts mit Fahrrad zu tun hatten, aber eben auch Leute, die vom Rennradfahren kommen oder eben vom Mountainbiken. Das trifft sich irgendwie in der Mitte. Und aber wiederum gibt es diesen Umkehrsch, diese andere Seite, gerade bei diesen Bikepacking oder extremeren Bikepacking-Geschichten, dass da dann doch eher mit einem Mountainbike-Hardtail oder mit einem spezifischen Bikepacking-Rad mit Flatbar gefahren wird.
Und Aerobars dann drauf, ne? So,
also und das Aerobars sehe ich jetzt drauf, Das sieht man viel, ne? Mittlerweile, oder mehr.
Ja, ich tendiere auch in die Richtung. Ich scheue mich, also ich habe ja ein Mountainbike, aber mit Flatbar, ich bin da halt aber immer noch so, ich würde mir sowas erst anschaffen, wenn ich es tatsächlich brauche, weißt du, so, also ich könnte mir jetzt sofort neue Räder kaufen, also da bin ich ganz, aber ich versuche das halt, ich habe so diese N+1 ist nicht so meins,
Ja.
Aber
ja.
Ich verstehe, also diese Gravelbike-Geschichte, ich hatte auch erstmal so drüber nachgedacht, gedacht, ja klar, und jetzt kommen sie alle und jetzt fahren sie halt Gravelbike und so, aber ich glaube, das ist diese Rauf aufs Land Bewegung, die also einfach deshalb auch stattfindet, weil die Leute keinen Bock auf diesen Straßenverkehr und das Gefährliche haben. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass ein Rennradfahrer, Fahrerin sagt, ey, ich will einfach in Ruhe Fahrrad fahren und mich nicht immer totfahren müssen, lassen müssen oder mit so einem Garmin-Radar da die ganze Zeit mich erschrecken lassen. Und auf der anderen Seite Menschen, die sagen, ich will jetzt eigentlich damit anfangen, ich möchte aber nicht auf der Straße gleich, ja, sondern ich möchte durch die Natur fahren und möchte es aber auch gerne schnell machen und sportiv machen, so im Rahmen der Möglichkeiten. Ich habe jetzt irgendwo mal einen Vortrag, ach hier, beim Radclub, R2, D2, nee, das war ein Computer oder eine Band, ich weiß nicht, egal, dieser Radclub heißt der. Da hatte ich was erzählt. Genau, da hatte ich über das Atlas Mountain Race erzählt und da war eine Frage, die wurde gestellt, hey, wer hat schon mal sowas gemacht? Also so im weitesten Sinne so eine Art Race-Event, ja, so ein Endurance-Event oder möchte das machen? Und das war eine recht geringe Zahl. Und da ist es mir erstmal wieder bewusst geworden, in was für einer kleinen Blase ich hier eigentlich unterwegs bin. Ne, so. Und dass alle anderen sagen, toll, finden wir großartig, aber deswegen fährt niemand, also viele fahren Auto, aber müssen nicht auf den Nürburgring, ja, so wenn man so vergleicht.
Ja, so. Das ist ein guter Vergleich sogar,
Und das ist auch völlig fair, ne? So, und ich weiß auch, dass wenn man sich zu viel mit Fahrrad beschäftigt, kommt man dann halt auch auf solche Gedanken, wie zum Beispiel sagen, Gravelbike und so. Dabei ist es eigentlich völlig normal. Also ich finde jetzt auch ein paar Entwicklungen, da sage ich mir auch so, na, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Aber okay.
Ja.
Also, ist immer Geschmackssache, ist auch gut, da gibt es auch Vielfalt.
Auf jeden Fall. Also ich finde es eigentlich schön, dass die Leute wirklich Rad fahren und sich bewegen und an der frischen Luft sind und das jetzt als Pendelmöglichkeit oder als Ausgleich nutzen. Und Leute, die wirklich gar nicht auf der Straße fahren wollen und das einfach als Freizeitbeschäftigung nehmen. Und habe selbst in meinem eigenen Umfeld Leute, die nie was mit Fahrradfahren am Hut hatten und jetzt plötzlich ein Gravelbike haben und da absolut glücklich mit sind und fahren. Und
den Einstieg schaffen, ne? Also so wie du damals mit deinem Fahrrad aus dem Keller.
Genau, mit dem Fahrrad aus. Ja, genau. Genau. Und das ist schön.
Ich finde, das Gravelbike ist übrigens aus meiner Sicht eigentlich das perfekte neue Reiserad. Also das klassische Reiserad war ja früher ein 28 Zoll Rad, ne? So, dann wurden es irgendwann mal 26 Zoll, weil wir gedacht haben, das ist irgendwie stabiler und die Teile gibt's weltweit. So, dann ist man halt durch die Welt gefahren, hat gesehen, ja, ist nicht so. So, es gibt halt auch 28. Ich glaube, es ist auch ein starker Mythos, der sich da hält. Und mit dem Gravelbike hat man ja eigentlich die perfekten Voraussetzungen. Ja, kannst unterwegs sein, wie du möchtest. Du kannst die meisten Räder ja auch ordentlich beladen. Wir haben alles, bringen alles mit. Ja, wenn es keine Performance-Gravel-Bikes sind, ist doch mega.
Eben, ja, finde ich auch. Also ich fahre jetzt auch Stahl. Mhm. Ist halt robust, ne? Ich benutze dieses Fahrrad wirklich für alles. Also ich bin ja jetzt mit durch Tschechien gefahren.
Ja.
Würde auch nochmal was anderes mitmachen. Fahre auch Freunde besuchen, die irgendwie in Schleswig-Holstein wohnen. Ja, macht da irgendwie alles Mögliche mit. Fahr damit zum Border Bash, also nicht Race, sondern Camp.
Mhm. Bist du nächstes Jahr im Camp?
Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe dies Jahr schon gesagt, nee, ich komme nicht, weil ich hatte letztes Jahr Geburtstag im Border Bash, ich hatte dieses Jahr Geburtstag beim Border Bash, ich habe nächstes Jahr wieder Geburtstag im Border Bash, würde runden.
Was? Kann sein, du hast immer am gleichen Tag Geburtstag, oder? Kannst du auch mal ein bisschen flexibler sein.
Ja, wird das Jahr da drauf, wird's dann besser. Und runde Geburtstag, ich weiß nicht, ob ich das zu Hause vertreten kann.
Ja, das stimmt schon.
Der dritte Jahr in Folge.
Ja, nee, der André macht ja jetzt dieses Border Bash Race. Zu dem bin ich nämlich angemeldet. Ich hatte ja Corona bekommen in diesem Jahr und wo es jetzt noch im Ende Mai, Juni war und habe dann quasi meinen Startplatz mitgenommen ins nächste Jahr. Dachte, wie das ist, wieder im Frühjahr. Ist es nicht, es ist jetzt im September.
Genau.
Und dann hat er gesagt, ja, das ist doch mega cool, weil dann kommst du an
und triffst gleich auf das tolle Border Bash Camp voller Menschen. So, ich habe mir nur gedacht, bitte, oh Gott. Weiß nicht, dann fahre ich lieber 2 Runden. Aber doch, ich komme, also wenn ich meine, du merkst es ja, du hast ja auch so schön beschrieben von der Platte, ja, aber oder jetzt hier von deiner Tour durch Tschechien, jetzt stell dir mal vor, wenn das Ziel ist, dass du dort auf 100 Menschen triffst, ich weiß
nicht.
Reicht nicht. Nee, also ich werde das auf jeden Fall machen, aber ich werde, glaube ich, sehr schnell, ich werde reinkommen, hole mir meinen Stempel, sag guten Tag und dann bin ich aber auch, na mal gucken.
Na, letztes Jahr war das ja auch so, dass die Racer zum Border Bash reingekommen sind, also 2021. Da musste das wegen Corona noch umgeschoben werden.
Ach so, ja, das weiß ich nicht.
Stattfinden. Und das ging dann nicht aufgrund der Einschränkungen.
Ja.
Und dann hatte André das auch eine Woche vor das Border Bash Camp gelegt. Und das war das ganz cool.
So, ja, aus seiner Sicht macht das absolut Sinn. Ich glaube auch, dass es, also klar, seine Idee ist ja auch total valide zu sagen, ey, ihr kommt da aus der Walachei total zerschossen und dann quasi feiern wir den Sport, feiern wir das Erlebnis, ja, feiern, weiß ich was, das Fahrrad oder so. Ich fand's nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber naja, man wächst an seinen Herausforderungen.
Ja, also ich, ist schwierig, ne? Also wenn man dann da ankommt, ist glaube ich auch eine Typfrage letzten Endes, ob man dann eher Ruhe will oder das ist ganz cool.
Du, für mich ist
die
das,
Leute stehen dann da ja und die freuen sich dann auch für die Finisher. Und
ja, da bin ich schon da tritt man mir schon etwas zu nah. Also ich fand es jetzt beim Silkwood beispielsweise ganz gut. Du kommst da an, ja, da klatschen 3 Leute, dann essen sie weiter und dann setzt du dich damit an den Tisch, kriegst deinen Stempel und dann isst du eigentlich nur die nächsten 6 Wochen so und unterhältst dich und das ist ein ganz anderes, aber das sind halt alles Fahrerinnen und Fahrer, ne, so. Das ist halt, da kommt keiner, der jetzt unbedingt so ausgeruht ist und dich dann irgendwie löchert oder keine Ahnung.
Mit
so,
einem Bier in der Hand.
Ja, so.
Ja.
Das wenn du dann nachts um 2 reinfällst.
Ja. ja.
Und dann sind alle Hütten weg. Also, und du freust dich schon drauf, dass du endlich mal in dem Bett und dann sagen sie nee. Und dann kriegst du wieder an deinem Biwaksack und sagst, danke, mein Zug fährt nachher. Tschüss.
Aber ich glaube, eine Hütte kannst du aber vorab, glaube ich, buchen, oder? Wie ist das?
Ja, wahrscheinlich wird das alles schon hinhauen. Ich hab ihm auch geschrieben, gleich so, ich glaube, das Herausforderndste an dem Rennen ist dann die Ankunft. Hat er nur mit einem Smiley geantwortet.
Also, eine Hütte muss dann schon sein, auf jeden Fall.
Ja. Ja, schön aus hygienischen Gründen. Für alle Beteiligten. Ja dann,
also vor allem, wenn du eine Woche unterwegs warst, das ist ja eh, also ich habe mir auch ein paar Podcasts zum Border Bash Race angehört und André will auch unbedingt, dass ich das Border Bash Race nächstes Jahr mitfahre.
Na, siehst du, dann sehen wir uns da.
Funktioniert aber nicht aufgrund der Grenzsteintrophäe, die ist ja Mitte August.
Ah. Nee, das startet am. Ach so, du kannst ja doch, kommst von der Grenzsteintrophäe, bist du frisch trainiert und gehst dorthin. Das ist deine Dienstreise für dich.
Sozusagen, ja, klar. Nein.
Also irgendwie Schimpansi irgendwas Neues testen und gucken, wie lange es vorhält und so.
Nee, ich bin, und das ist auch, um nochmal auf die Grenzsteintrophäe zurückzukommen, was ich ja sehr an der Grenzsteintrophäe schätze, ist, dass es kein Race ist. Es ist kein Rennen.
Ja, verstehe ich.
Also, ja, dass man sein eigenes Ding macht und erzählt es ankommen und nicht in welcher Zeit.
Ja.
Ja.
Nee, also das flaut bei mir auch jetzt wieder so ab, ne? Also ich mache das jetzt noch so, weil ich habe mich dafür angemeldet und deswegen fahre ich das noch und da gebe ich mir noch mal was, aber ich tendiere jetzt auch langsam wieder mehr Richtung, ich mache meine Touren und gucke mir das an. Also ich will nicht, Race will ich nicht ausschließen per se, ne? So ab und zu mal finde ich das gut. Ich kann auch auf Arbeit, kann ich am besten arbeiten, wenn die Hütte brennt, so. Also ich brauche manchmal Druck, so. Und so finde ich das auch ganz angenehm, wenn ich weiß, ich muss da jetzt hier irgendwie in 4 Tagen 12.000 Kilometer machen, aber geht auch ohne.
Ja, genau. Ja.
Christina, dann sage ich mal Tschüss. Hast du noch irgendetwas? Haben wir über etwas noch nicht gesprochen? Was du noch sagen wolltest? Außer, also lass es uns vielleicht auch noch mal festhalten hier an dieser Stelle, du magst den östlichsten Punkt der Tschechischen Republik sehr.
Unbedingt, ja.
Unbedingt, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, jetzt kannst du da wieder einreisen.
Ja, jetzt darf ich wieder.
Ich guck mal, ob ich dieses Jahr, nächstes Jahr zur Eurobike komme. Du hast mir ja geschrieben, so, also nächstes Jahr habe ich es mir eigentlich mal so ein bisschen vorgenommen, bei mir hängt das so ein bisschen auch Familie, bla, Beruf so. Aber ich will mir das auf jeden Fall nochmal angucken, mal schauen, wie jetzt gerade so Stand der Dinge ist. Und natürlich auch mittlerweile kenne ich jetzt auch mehr oder weniger virtuell ziemlich viele Leute, die ich auch gerne mal wieder in echt sehen möchte oder überhaupt mal in echt sehen möchte. Ja. Das würde ich dann gerne da machen oder bei irgendeinem anderen da. Da gibt es dann noch irgendwas. Ist jetzt nicht irgendwie die Kollektivmesse? Ach, die ist im März, ne? In Berlin. Aber das ist so, das ist auch so, es ist, glaube ich, so, das ist so der Handwerkermarkt der Fahrradszene, ne? So, das ist dann so Manufaktur und so.
Ja, richtig, genau. Klein
ja. Und dann. Ja, nee. Dann gibt es die Velo, klar, okay.
Ja. Und die Cycling World in Düsseldorf gibt es noch.
Ja, das hatte ich mir tatsächlich auch überlegt.
Da war ich im März und fand das echt gut.
Ja, das hatte ich auch gehört, dass das wohl gar nicht so schlecht sein soll. Und ja. Da muss ich mal gucken, Düsseldorf ist ja auch noch mal eine Ecke.
Ja, mal gucken. Die Leute hatten noch echt Lust und waren alle gut drauf. Also trotz, dass es ja wirklich noch mit Einschränkungen und so weiter waren. Ich war sehr positiv überrascht.
Was ich mir nicht vorstellen könnte, ist so eine Ausfahrt zu machen während so einer Messe. Ich finde, da bin ich vielleicht zu kompliziert für aufgestellt. Wenn ich jetzt dort irgendwo ein Zimmer hätte oder so, würde ich sagen, ja gut, alles klar, dann packe ich um oder so, ne? Und dann komme ich und dann so, aber oder vielleicht sind die Ausfahrten auch nicht so, dass man schwitzt, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Also bei den Gravel Games sind ja auch mal Ausfahrten. Die sind immer sehr gut angekommen. Also da ist mal ein Kollege mitgefahren. Ich bin jetzt ja auch nicht so ein Ausfahrttyp. Ich weiß,
die so. Ja, mir sind das auch zu viele Menschen so. Ich hatte mir überlegt, so, wie schaffe ich denn das, wenn ich jetzt eigentlich mir was angucken will und noch so eine Ausfahrt habe? Ist so alles im Eimer dann.
Ja.
Aber passt wohl schon. Na gut, auf jeden Fall, das halt genau. Die Gravel Games, das wäre nochmal gut. Nee, wie hießen sie? Gravel? Nee, Cycling World?
Gravel Games. Ja, nicht. Cycling World in Düsseldorf. In
Düsseldorf, genau. Gravel Games, ja, die waren jetzt, aber nee, das ist, glaube ich.
Das ist im September, Ende September in Herten.
Und dann die Eurobike, ja.
Eurobike, mal gucken. Ist gesetzt, auf jeden Fall. Also sollte wohl nächstes Jahr klappen,
genau.
Dass ich dahin kann. Nach 2019. Ja. 2019 war ich das letzte Mal da.
Ja, einfach nicht krank werden, Christina. Das ist doch ganz einfach.
Stimmt. Ja.
Gut, dann vielen, vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Restabendtag und ja. Bis dann.
Ja, vielen, vielen Dank. Dir auch. Schönen Abend noch, ne?
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.